ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Unfassbar viel getourt. Also wir waren irgendwie direkt Anfang des Jahres in Indien und Australien und dann waren wir noch in USA und dann haben wir noch so eine krasse sibirische Tour gemacht durch ganz Russland und dann noch Armenien und Kasachstan und noch eine Europatour.
Simon lacht. Schön, dich lachen zu sehen. Simon, wie geht's dir heute in Portland? Scheint die Sonne oder lachst du einfach nur so, weil du gut drauf bist?
Mir geht's tatsächlich ungelogen ziemlich beschissen, aber wir machen jetzt das Beste draus, würde ich sagen. Und außerdem fängt's ja bisher auch schon relativ munter an, von daher alles cool.
Möchtest du drüber reden, Simon?
Auf keinen Fall. Warum soll ich jetzt hier die Stimmung ruinieren in unserem Podcast?
Keine Ahnung, es ist ja nicht so, als würdest du sonst nie mit Scheißlaune um die Ecke kommen. So,
als wenn ich sonst nie die Stimmung ruinieren würde, ja.
Ich würde jetzt nicht von ruinieren sprechen wollen, aber es ist ja durchaus so, also ne, es ist ja so ein bisschen, wenn man auch so unsere Social Media und so anguckt und du lachst ja nie und so, ist glaube ich so ein bisschen so ein willkommener Running Gag mittlerweile, so dass der Simon ist halt einfach scheiße drauf und Hanno hat wieder ein Kasper gefrühstückt. Das können wir auch so lassen, soll von mir aus klar gehen. Was gibt es sonst Neues, Simon?
Es gibt nicht viel Neues. Es gibt wirklich nicht viel Neues. Keine guten Nachrichten zumindest. So viel kann ich sagen.
Dann halten wir das mit den schlechten Nachrichten, wie Gäste, die nicht da sind oder Leute, die nicht im Raum sind, einfach gar nichts sagen. Was mir aber auffällt bei deinem Bild, finde ich natürlich total super, Simon, dass seitdem wir die Versus-Folge mit den Deftones gemacht haben, die Deftones-Platte immer noch hinter dir steht.
Ja, zu faul gewesen, es aufzuräumen. Seitdem steht
das hier
einfach.
Habe ich mir schon gedacht, ja. Tauscht du denn, ihr müsst euch das so vorstellen, bei Simon im Hintergrund ist so ein schönes sortiertes Plattenregal und ist ja Plattenästhet, wie wir alle wissen. Und da hat er gefühlt immer so die Platten des Monats oder so. Wie oft tauschst du die denn aus?
Nie. Wie man sieht.
Okay, Platten des Lebens.
Ich habe die da einmal aufgebaut für die Deftones-Folge und dann random irgendwelche anderen Platten noch dazugestellt, aus irgendeinem Grund. Vielleicht als wir über die Platten des letzten Jahres gesprochen haben. Ey, keine Ahnung, was ist ja wirklich ein absolut sinnloses, wenn ich das hier so sehe, Potpourri. Was ist da? Chatpile, Deftones, Gawthrop, Matt Ball, nicht die Hardcore-Band, sondern...
Matt Ball, geil, habe ich auch diverse.
Nicht die Hardcore-Band, sondern der Gitarrist von Big Brave. Dick Brave natürlich and the Backbeats.
Thou, sag mal, was hältst du von dem Nirvana-Cover-Album, was Thou gemacht hatten?
Habe ich ehrlich gesagt nur einmal so für 3 Minuten reingehört und hatte überhaupt keinen Bock drauf. Von daher kann
Okay, krass, ging mir ganz genauso. Okay. Aber eigentlich ist es ja eine geile Band und es kann ja eigentlich nicht richtig scheiße geworden sein.
Eigentlich
aber ich
nicht.
Kann auch leider überhaupt nichts dazu sagen. Als Nirvana Ultra eigentlich grob fahrlässig. Aber als Nirvana Ultra bin ich natürlich auch immer höchstgradig skeptisch, was so Coverversions und so betrifft. Denn es gibt natürlich unfassbaren Schmutz. Schmutz, du hast die ganz gestohlen da draußen. Was Nirvana-Cover angeht, aber keine Ahnung. Ich habe mich noch nie an, aber habe ich mal ein Nirvana-Cover gemacht? Ich glaube nicht bestimmt so, als jeder hat ja als allererstes auf der Gitarre Come As You Are gelernt. Also so war das zumindest
war,
bei mir.
Ja. Auf der Akustikgitarre so mein erstes Plonk, 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 Plonk,
Plonk, Plonk, Plonk. War bei mir ganz genauso ein Trauerspiel in 3 Akten, weil ich auch so eine richtig, ich hatte noch nicht mal, das war so eine Flohmarkt-Gitarre, die auch original nur 2 Saiten hatte und da bot sich das
reicht
natürlich
doch für
an.
Come As You Are.
Kurz zurück zu deinen Platten. Hast du Platten gerahmt in deinem Hause?
Nee, ich habe mal auch sehr witzig Plattenrahmen gekauft, dann Platten reingepackt und die Rahmen nie aufgehangen.
Geil. Ich habe so ein paar Platten, also eine andere Frage. Wenn du dich jetzt nochmal entscheiden würdest, du könntest irgendwie 3, 4 Plattenrahmen einfach so als Display of Honor, so was wäre das bei dir?
Die Kassierer Otto, keine Ahnung. Nee, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Das ist, da muss
ich hatte als Kind so eine Geräuscheplatte, wo so Hupen drauf sind und Leute gehen über die Straße und so. Die ist auch auf jeden Fall so geil. Die hieß einfach nur Geräusche, glaube ich auch. Es war eine sehr, sehr gute Platte. Ich habe ein paar Platten gerahmt. Bei mir sind es Originalpressungen von Kraftwerk, Kraftwerk 1 und 2. Die Geschichte habe ich schon tausendmal erzählt, aber kurzer Einschub, als mein Vater mir nach dem achten Bier oder so Heiligabend erzählte, dass er ja Kraftwerkplatten hat und die könnte ich ja auch alle erben. Hat er sich so ein bisschen vertan, die hatte er dann doch nicht und dann musste er die für teures Geld nachkaufen und mir dann schenken, weil er das vor der ganzen Familie verkündet hatte. Und ich glaube, ich habe doch, ja doch, hier sehe ich West-Berlin Maskulin Battle Kings, auch Lifetime-Platte, die ist gerahmt. Und ich glaube, die LMS von Kool Savas ist auch gerahmt, weil die auch sehr, sehr selten ist tatsächlich in Originalpressung. Und eine What's Loves.
So viel zu Mister, ich mag Berlin nicht.
Oh, Moment, ich mag die Menschen aus Berlin nicht. Die Musik ist über allen Zweifel erhaben.
Die ist ja gar nicht von Menschen aus Berlin gemacht, von daher.
Im besten Fall stellt sich in ein paar Jahrzehnten heraus, dass Berlin KI, wie sagt man, Artificial Intelligence schon entdeckt hat in den 60ern. Mhm. Das würde mir sehr gut gefallen. Aber was wurde nicht in Berlin erfunden? Du kennst die Arroganz der Berliner. Es würde mich nicht ganz überraschen.
Ja, ja.
Simon, heute ist interessant. Wir haben nämlich soweit, Moment, ich verrate noch nichts.
Okay.
Wir halten das Intro kurz, würde ich sagen. Der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben, ist, wir haben in letzter Zeit immer wieder, als ich jetzt auch in Deutschland war und in Europa Shows gespielt habe, immer wieder darüber gesprochen. Es war eigentlich so ein bisschen gefühlt in den letzten zwei Jahren Haus- und Hof-Thema. Ne? Wie viel Touren kann, wie viel Shows kann und will man sich zumuten? Wie viel Live-Spielen macht eigentlich Spaß? Wie viel Live-Spielen lohnt sich? Was macht es mit einem und so weiter und so fort? Und ich glaube, wir haben uns mittlerweile alles, was wir beide darüber denken, gesagt, glaube ich, oder Simon?
Ja, mein...
Wir kennen uns in- und auswendig wie ein altes, grämiges Ehepaar.
Ja, mein Erfahrungsschatz ist ja dann auch limitiert irgendwie, genauso wie deiner. Von daher müssen wir ein bisschen mal über unseren Tellerrand drüber schauen, würde ich sagen.
Und da hat sich Simon was ganz, ganz Tolles überlegt, nämlich einen Stargast eingeladen. Und den wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Er hat mehr getourt als Simon und ich vielleicht zusammen. Ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann, aber hat auf jeden Fall in den letzten Jahren sich das ganz, ganz, ganz bitterlich besorgt an allen Ecken und Kanten und allen Kanälen. Simon, stell doch mal deinen werten Freund hier vor.
Ja, heute bei uns zu Gast, Stargast quasi, ist Paul Seidel, Schlagzeuger oder ehemaliger Schlagzeuger bei unter anderem War from a Harlot's Mouth, unserer alten Band und The Ocean. Und Paul und ich machen ja auch noch immer Musik zusammen und zwar Nightmarer. Aber ich lasse jetzt einfach Paul mal ein paar Takte über sich selbst sagen. Stell dich doch gern mal vor.
Ja, hallo erstmal. Herzlich willkommen auch bei euch in eurem wundervollen Podcast. Ich fühle mich geehrt, dass ich eingeladen wurde natürlich. Und für alle, die mich noch, nicht kennen, wie Simon schon meinte, wir haben zusammen in einer Band gespielt namens War from Harlot's Mouth für circa 8 Jahre. Ich bin dann kurz darauf direkt bei The Ocean eingestiegen, war dann dort für 10 Jahre oder 11 Jahre sogar, glaube ich. Hab da hunderte von Shows gespielt und mich dann jetzt im Februar dieses Jahres, diesen Jahres dazu entschieden, da zurückzutreten. Und ja, genau, ich spiele mit Simon auch noch bei Nightmarer zusammen. Live jetzt eher nicht so, aber auf kreativer Ebene sind wir immer noch sehr aktiv.
Touren bis der Arzt kommt mit Paul Seidel. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke für die Vorstellung. Also ich würde fast sagen, aus dem Dunstkreis Gear of the Dark kennen dich wahrscheinlich eh wahnsinnig viele Leute. Aber für die Leute, die dich nicht kennen sollten, das ist jetzt somit geändert und jetzt bist du ein Household Name. Schön, dass du da bist und danke für deine Zeit.
Danke, Simon, für den Ritterschlag.
Kurz an dich eine Frage. Wo hast du den Paul denn kennengelernt? Bist du auch Berliner, Paul?
Ich bin nicht gebürtiger Berliner, aber wir haben uns in Berlin kennengelernt. Genau.
Und ja. Auf einer Show haben wir uns kennengelernt und zwar mit meiner alten Band Acid Breath, auch die ist ja hier schon ein paar Mal vorgekommen, haben wir, ich will meinen, in der alten Feuerwache Schweineöde gezockt zusammen.
Richtig, irgendwie. Ja. Der Name schon wieder 10 von 10 Punkten, Alter, Schweineöde hier. Alter. Wie oft fiel der Gag?
Oft.
Ja, glaube ich.
Das ist so ein Gag aus unserer Elterngeneration, der wird natürlich wacker weiter gehalten. Aber ja, wir haben da zusammen eine Show gespielt mit so ein paar Local Bands und Und ja, ich sag mal so, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass Pauls und mein persönlicher Musikgeschmack weit unseren Bands voraus war. Also dem, was wir überhaupt konnten zu dem Zeitpunkt, spielen konnten quasi. Aber wir haben uns irgendwie dann unterhalten auf der Show und schnell festgestellt, dass wir Musikgeschmack teilen, der ja ein bisschen unorthodoxer war auf jeden Fall als das, was viele von unseren Berliner Local-Band-Kollegen so geil fanden. Und und haben dann schon relativ früh, würde ich sagen, recht hanebüchen gesagt, wir machen mal irgendwann ein Projekt.
Projekt, wie man zu schimpfen pflegt.
Wie man in Berlin so sagt. Ja. Ja. Ja.
Ich habe mein Leben lang versucht, das nie zu gebrauchen. So. Ich glaube, weiß nicht, ob es immer geklappt ist, aber kennt ihr das? Wenn jemand über Projekte, irgendwie hat das immer einen komischen Beigeschmack, oder? Müsst ihr mir recht geben, oder?
Ja,
nicht?
Wir müssen mal ein Projekt starten, Hanno. Projekt.
Ja, ja. Paul, wir kennen uns natürlich auch, einfach aus Grund dessen, weil wir beide in Bands spielen, die viel getourt haben. Ich bin mir auch ganz sicher, also ich weiß aus erster Hand, dass wir auch oft, glaube ich, sogar am selben Tag auf irgendwelchen Festivals waren, wo ihr ist vor richtig, uns oder ja. nach uns oder so aufgebaut haben. Ich kenne dich aber gar nicht persönlich und hätte ich jetzt gewusst, was du für ein toller Typ bist, hätte ich natürlich viel öfter die Chance genutzt und hätte mal direkt mich vorgestellt und so. Auch natürlich wohl wissend, dass Simons Freunde natürlich auch hoffentlich vielleicht so ein bisschen meine Freunde sein können. Ich nehme alles, was vom Baum fällt, was liegen bleibt, freundschaftsmäßig. Aber dementsprechend, ich weiß natürlich sowohl um deine Ex-Band als auch natürlich um War from Harlot's Mouth und wir haben auch gemeinsame Bekannte in Berlin. Dave Bomb kennst du doch bestimmt auch.
Auf jeden Fall, ne? Ja. Klar.
Ganz genau, den kennt mit dem.
Den kennt doch jeder.
Mit dem machen wir auch noch mal eine Sonderfolge. Ein Berliner, eine Berliner Legende.
Auf jeden Fall. Ein Urgestein.
Und ja, also dementsprechend, also hier freue mich, dass wir jetzt endlich mal auch sprechen auf so face to face, wenn auch über den Äther.
Ist richtig, ja. Ich habe immer mal gesehen, dass ihr spielt, während wir schon spielten oder ihr habt Soundcheck gehabt oder was weiß ich. Und ich kenne auch viele Menschen, die dich kennen. Ich hab dich aber nie getroffen, dementsprechend.
Kennen und verachten. So ist es halt manchmal. Gerade bei Festivals, das weißt du natürlich am allerbesten von uns dreien, weil du wahnsinnig viele gespielt hast, so, aber wir alle, dass dann natürlich irgendwie meistens so die Quality Time und man denkt immer, man fährt dahin, man sieht das Billing und sieht so, Alter, da sind irgendwie 6 Bands, die kenne ich alle und wie viel wirklich Social Zeit dann da rauskommt, mit denen abzuhängen, ist meistens geht gegen null. Mhm. So, also zumindest ist es bei mir. Irgendwo zwischen Stress, Hektik, Nervosität und einfach auch Arbeit und spielen müssen und dann sitzt, bevor man sich versieht, sitzt man irgendwie schon wieder im Auto und ist auf dem Weg zurück.
Und ist aber auch froh, dass man wieder auf dem Weg zurück ist.
Da sprechen wir genau dieselbe Sprache, Paul. Aber da wollen wir dich heute natürlich zu interviewen. Simon, oder wir haben das ja schon gesagt, ne, du hast wahnsinnig viel gespielt mit The Ocean in den letzten Jahren. Hast natürlich auch, das wissen wir natürlich in erster Hand von Simon, wahnsinnig viel schon gespielt mit War from a Harlot's Mouth. Kannst du das irgendwie einschätzen, also wie viele Shows du in deinem Leben gekloppt hast? So also, plus, minus, also was kann das für eine Zahl sein?
Es sind auf jeden Fall über 1000. Das Alter, weiß ich, Vater. Ja. Also wir hatten ja mit War from a Harlot's Mouth damals schon 500 Shows gespielt. Mhm. Es waren oder mehr als 500 sogar. Das war relativ zum Ende hin auf der Farewell-Tour, weiß ich noch, da haben wir irgendwie ein Festival gespielt und dann bin ich mal so auf meinem Handy die Shows durchgegangen, hab gesehen, ah, scheiße, heute ist ja die 500. Show gewesen.
Das muss so ein Drummer-Ding sein. Bei uns, Erins Grüße gehen raus, der ist auch immer so der Almanach. Der weiß auch immer, wann wir wo gespielt haben, wie viele Shows wir gespielt haben und so. Der als Schlagzeuger ist vielleicht so ein bisschen autistisch oder so. Der ja, kann aber das auch.
Das,
so. Der kann,
das muss, da muss ich, glaube ich, das muss ich an Simon weitergeben. Der hat immer schön Buch
geführt. Der kann das noch besser.
Der hat immer schön Buch geführt am Anfang und ich habe das dann irgendwann, diese Technik habe ich irgendwann übernommen. Ja, und habe die dann bei The Ocean auch weitergeführt tatsächlich. Deswegen weiß ich da relativ gut Bescheid.
Ich hatte früher eine Textdatei, in der ich immer jede Show eingetragen habe, so richtig stumpf und schnörkellos halt so, ne? Aber mir ist so, als hätte ich damit irgendwann aufgehört.
Hast du, und ich habe es dann weitergeführt.
Ah, okay.
Der Grund, warum du da bist, Paul, ist ja, ne, wie wir auch schon eben angeführt hatten, ist natürlich, die meisten werden The Ocean kennen. Die meisten kennen War from a Harlot's Mouth aus unserem Dunstkreis hier. Aber wir wollen natürlich so ein bisschen ins Eingemachte gehen. Wie ich schon im Intro gesagt habe, Simon und ich haben uns gefühlt in den letzten 2 Jahren besonders viel darüber unterhalten, wie viel Touren man eigentlich ab kann, wie viele Konzerte spielen Spaß macht, was so das Life-Work-Balance, wie viel man eigentlich verdauen kann. Und wenn jemand sagt, so, ey, ich habe über 1000 Dinger gemacht und das war ja die letzten 10 Jahre, wie ich das richtig verstanden habe, auch dein Hauptberuf, richtig?
Auf jeden Fall, ja. Ich habe schon.
So, du musstest auch spielen.
Ja, naja, wenn man damit sein Geld verdient, dann
geht es. War das ein Lebenstraum, dass du immer wusstest, so, ich möchte Berufsmusiker sein?
Nee, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also mein Vater hat...
Gegenteil?
Ja, mein Vater ist selber auch Musiker und der... Das waren so meine ersten Erfahrungen mit Musik, dass ich den auch live gesehen habe und so.
Mach das nicht.
Nee, ich dachte mir selber als Kind immer so, boah, ich will bloß jetzt nicht selber auch Musiker werden. Ich mache doch nicht genau das Gleiche wie mein Papa. Tja, naja.
Ja, und deswegen bin ich Beamter geworden, weil ich natürlich schon immer mit 4 vor dem Schreibtisch von meinem Vater stand, so, Alter, eines Tages werde ich Beamter. Das wäre das Allergeilste. Obwohl mein Vater auch selbst als Beamter, muss man sagen, ziemlich einen Rock'n'Roll-Lifestyle an den Tag gelegt hat, aber das sind ganz andere Storys. Wie viele von den über 1000 Shows entfallen auf War from a Harlot's Mouth? Das hattet ihr eben schon, glaube ich, gesagt.
Also
wie viele
können das sein? Also es sind auf jeden Fall mehr als 1000. Die Hälfte davon, 500 oder so, waren bei WFAM damals.
Auch hart.
Und bei The Ocean sind es wahrscheinlich mehr als 600, 700.
Also ich will meinen, bei WFAM haben wir gerade am Anfang halt saumäßig viele Weekender gespielt. So, ich glaube, das ist das, was wirklich dazu beigetragen hat. Es ging echt schnell, dass wir dann so einen Standard hatten, pro Jahr halt auch auf jeden Fall stabil 100 Shows zu spielen. Ich glaube, das war dann
100
so...
100 Weekender pro Jahr.
100, nee, 100
plus
Shows.
Plus die Touren, die wir dann auch gemacht haben, zusätzlich noch.
Genau. Und irgendwann, klar, kommt man dann in diese Verlegenheit zu sagen, so, ja, man spielt jetzt nicht mehr so viele Weekender, weil man, ja, weil das Touren sinnvoller ist. Rückblickend muss ich sagen, eigentlich totaler Humbug. Eigentlich gibt es nichts Geileres, als nur Weekender zu zocken, statt Dienstag in Wolfenbüttel im Jutze zu spielen, so auf irgendeiner Tour. Aber gut, später ist man immer
schlauer. Das ist aber auch euer Hardcore-Szene-Problem, dass so Hardcore-Typen halt immer am Start sind, immer bereit sind, auch am Montagnachmittag mal irgendwie diese auch rauszulassen. Das ist halt so ein bisschen eure Zielgruppe auch gewesen. Ich habe das immer beneidet, dass man eben halt auch nach Wolfenbüttel oder irgendwo hinfahren konnte und da zumindest irgendwie eine geile Youth-Crew war, die dann da irgendwie, selbst wenn es ganz, ganz scheiße lief, irgendwie mit 80 Leuten irgendwie aufgeschlagen sind und einen geilen Pit gemacht haben. Das war in der Musik, in der ich mich bewegt habe, leider ganz, ganz anders. Gerade so in diesen, gut, mit Metal habe ich ja erst voll spät angefangen, so, aber auch so in diesem ganzen Punk-Zeug gab es das oft, dass die Leute oft sehr gelangweilt und überreizt waren. Da gab, klar, behauptet es die Punk-Szene von sich immer selbst, aber ich habe das bei der Hardcore-Szene immer sehr bewundert, dass das zumindest viele auch gelebt haben, dieses nicht nur passiv konsumieren, sondern das heißt, Hardcore auch zu sein, du musst zu einer Show gehen und selbst wenn da eine Local-Band spielt, musst du halt trotzdem auch mal irgendwie Anwesenheitspflicht und so. Das hat mir immer gut gefallen, dass das nicht so Cherry-Picking war die ganze Zeit. Natürlich war es das unter euch Profis wahrscheinlich auch, aber irgendwie hatte ich da immer so auch das, was Dave Bomb dann halt damals immer erzählt hat, dass er sagte, Alter, er kann auf so viele Shows, gerade im Wilden Osten, wie viel da immer los war, das habe ich leider alles verpasst.
Mhm. Ja, ihr hattet ja da auch eine Folge zu gemacht, glaube ich, vor kurzem, zu diesem ganzen
Weekender-Folge.
Ja, so ein Weekender-Spielen genau. Auch und so. Das, es war schon reizvoll, dann irgendwie direkt am Anfang der Band auch so viel auf Tour sein zu dürfen und ja. Ich sag mal in Anführungszeichen die ganze Welt zu sehen, auch wenn es jetzt nur Shows in Deutschland waren, aber also es ist oft so, dass wir über die Autobahn gefahren sind und oder jetzt immer noch, wenn ich die Schilder sehe, dann die Straßennamen, die Städtenamen sehe, dann denke ich mir so, ja, da habe ich auch schon gespielt, ja, da habe ich auch schon gespielt.
Ja, ja.
Also man kann die eigentlich alle benennen, diese Städte.
Und ja, ja, auf jeden Fall. Wie war denn dann eigentlich für dich der Übergang? Weil du hast jetzt ja gesagt, mir war das gar nicht bewusst, wie kurz diese Lücke war zwischen der Farewell-Show mit WFAM. Das war am 30. Dezember und du sagst, du bist dann 2 bis 4 Wochen später schon bei Ocean eingestiegen. Wie hat sich der Übergang angefühlt? Hat sich das gleich routiniert angefühlt, dann auch mit Ocean direkt weiter zu tun? War das so ein nahtloses Gefühl oder war das schon erstmal... Ja, mit so einem gewissen Kulturschock verbunden, weil du ja trotzdem mit einer komplett neuen Gruppe von Leuten unterwegs warst, die eine andere Art des Tourens auch irgendwie, also ne, bei Ocean gibt es ja auch schon länger oder schon immer eigentlich ein gewisses Maß an Produktion, wo wir uns bei WFAM immer ziemlich Punkrock gehalten haben. Wir haben ja nicht mal auf Klick gespielt bei WFAM, also aber wie war so der, absolut affig, ja, aber also selbst Tight spielen ist nur was für Loser auf jeden Fall.
Echt, lass das die Youth Crew in Wolfenbüttel nicht hören, Alter, ja. Die spielen aber, nicht mal auf Klick, komm ich nicht,
Alter, aber ja, wie war so diese Übergangsphase für dich?
Also ich, wie du schon meintest, war natürlich ein ganz anderes Umfeld, auch musikalisch, ne, auch wenn jetzt die Ocean, sag ich mal, aus der Hardcore-Szene heraus irgendwie entstanden sind und das auch irgendwie schon immer in die Musik mit eingebracht haben. Aber erstens war natürlich die Musik anders, zweitens war die Band eine ganz andere und es war für mich so ein bisschen auch erstmal wie so ein Session-Job fast, würde ich sagen, weil ich einfach, ja, ich hatte natürlich keinerlei Alben mit, bei keinerlei Alben mitgewirkt, war also eher so ein, wie so Mini-Playback-Show-mäßig. Ich muss jetzt erstmal mir die Songs einstudieren und dann, ja, dann alles spielen, was jemand anders geschrieben hat. Ne? Bei WFAM war das ja immer so, dass wir alles gemeinsam, zumindest Simon und ich, in jeglicher Hinsicht immer geschrieben hatten. Deswegen war das für mich auch was ganz Neues, plötzlich auf Clicktrack spielen zu müssen. Ne? Also mit einem, wir haben da dann auch eine Logic-Session gehabt, zum Beispiel mit programmiertem Licht drin und Clicktrack und Backing-Tracks und so weiter. Und ich musste dann auch am Anfang immer mit Kopfhörern spielen, weil ich noch keine In-Ears hatte. Was heute irgendwie gang und gäbe ist, ne? Aber für mich war das so, boah, das ist schon irgendwie ein nächster Schritt jetzt in die Professionalität irgendwie. Und das, da musste ich natürlich auch erstmal ein bisschen Zeit mit verbringen, mit dem Clicktrack auch, um besser zu werden.
Ja, und war dein Eindruck, als du erstmal eingestiegen bist, weil du beschreibst es ja auch als Session-Gig, war dein Eindruck erstmal auch, du bist jetzt eher der Session-Drummer für die Band oder der Live-Drummer sozusagen? Oder wie hat sich das entwickelt über die Zeit, dass du dann so mehr und mehr in die Band auch integriert worden bist, was halt den Kreativprozess angeht? War das gleich mit der nächsten Platte oder hast du erstmal dann die nächste Platte eingespielt, aber jemand anders hat die Arrangements quasi mehr oder weniger schon fertig geschrieben gehabt?
Naja, die nächste Platte zusammen mit The Ocean war dann erst 2018. Ja, also ich bin 2014 eingestiegen und wir haben eigentlich relativ lange noch Pelagie gespielt, also das Album, was direkt vor meinem Einstieg dann rauskam. Das heißt, ich habe erstmal gut 2-3 Jahre lang eigentlich nur Songs gespielt, bei denen ich gar nicht mitgewirkt hatte.
Ich würde gerne noch mal ein Stück zurückgehen, ganz kurz. Als du gesagt hast, du wolltest eigentlich überhaupt kein Musiker werden, aber jetzt findest du dich halt irgendwie nach 500 WFAM-Shows und wirst von einer anderen erfolgreichen Band, The Ocean, eingestellt, weil offensichtlich war ja Word on the Street, dass du ziemlich gut bist in dem, was du tust. Da komme ich aber gleich drauf. Wann, also was, hattest du irgendwas, was du eigentlich werden wolltest? Also ich meine, wie alt waren wir da? Oder warst du da Mitte 20 oder irgendwie sowas? War das für eine Zeit?
Na, also der Schritt, der jetzt übergangen wurde, war natürlich, dass ich irgendwann mit 15 angefangen habe, Schlagzeug zu spielen. Und
okay,
was dann aus,
das wollte ich wissen.
Genau, was dann aus dem Hobby heraus immer mehr Anteil an meinem Alltag auch hatte und meine Passion wurde quasi. Und irgendwann habe ich dann auch mein Abitur beendet, vorzeitig, um mich aufs Schlagzeugspielen zu konzentrieren.
Vorzeitig, das heißt, du hast die Schule abgebrochen, um Schlagzeug zu spielen?
Ist richtig, ja.
Okay, aber ja, das ist natürlich krass so, ne? Dass jemand behauptet so, ey, ich wollte überhaupt, das war überhaupt nicht das, was ich machen wollte, aber dann doch relativ schnell bereit sein, die Schule abzubrechen, um Schlagzeug zu spielen. Was hat dich dazu bewogen, diesen Schritt zu gehen? Weil ich hätte das wahrscheinlich nicht gebracht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe später auf alles verzichtet, so Studium und solche ganzen Sachen, weil ich eben nur Musik gemacht habe. Aber so beim Abi, da war ich halt auch echt viel später erst dran, dass das überhaupt so, naja, dass ich überhaupt die Chance gehabt hätte, so viel zu spielen. War das, also ich habe mir als Frage aufgeschrieben, wann ist klar, ich bin gut in dem, was ich tue. So, war das so aus Selbstüberzeugung oder war das halt einfach, ey, der Schedule ist so voll, wir können überall Konzerte spielen? Oder war das so, hey, ich glaube daran, an das, was ich tue, ich brauche die Schule nicht, ich werde Profi-Drummer?
Das ist genau das Letztere eigentlich. Also ich habe,
krass,
als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich ja eigentlich noch gar nicht wirklich außerhalb von Berlin Konzerte gespielt. Aber dennoch schon ziemlich viel Zeit im Proberaum verbracht mit meiner Band vor WFAM, glaube ich, sogar noch. Und wir hatten relativ viele Gigs auch in Berlin und in Umgebung und ich habe es einfach irgendwie gefühlt. Das war so das erste Mal im Leben, dass ich das Gefühl hatte, dass ich etwas richtig gut kann und dass ich Zeit damit verbringen will, auch langfristig. Und ja, ich auch gewillt bin, etwas zu opfern, sage ich mal. Zeitgleich dazu war ich einfach auch nicht mehr so gerne in der Schule, weil es mir einfach keinen Spaß gemacht hat und ich so generell schon so ein bisschen anti-autoritär erzogen wurde, sage ich mal.
mein Papa.
Also gab es dann auch Support von deinen Eltern, als du gesagt hast, Alter, ich will mit meinem Leben Schlagzeug spielen, so, das will ich anstellen, oder?
Jein.
Wie darf man sich das vorstellen?
Also ich glaube, so richtig geil fanden die das natürlich nicht, aber ich war da sehr überzeugend, glaube ich, und habe gesagt, du, pass auf, das ist genau das, was ich jetzt mein Leben lang machen will. Mit 18 Jahren die Entscheidung getroffen. Da ist man natürlich auch schon besonders weise.
Ich habe da auf jeden Fall Mörderrespekt vor, so, weil ich wusste, seitdem ich ein Kind bin, ich will Musiker sein, aber den Schneid zu haben, wirklich zu sagen, ich riskiere da jetzt richtig für was, ich gehe jetzt nicht studieren. Und wie gesagt, ich habe halt auch kein Studium gemacht oder irgendwie, weil ich die ganze Zeit busy mit Musik war. Aber ich muss sagen, ich bin da schon so konservativ gewesen, dass ich sage, so, ja, das Abi nehme ich jetzt noch mit, dann könnte ich wenigstens zur Uni gehen und da rumasseln, was ich dann auch 2 Jahre gemacht habe, wegen dem umsonst Straßenbahnticket damals, so, wie so viele in meiner Generation. Damals konnte man noch sich irgendeine Scheiße raussuchen und das, wie sagte man, auf Magister oder so studieren, das war dann halt völlig normal, im 61. Semester zu sein und halt ins Schwimmbad umsonst reinzukommen und halt umsonst Bahn fahren zu können und vor allen Dingen auch krankenversichert zu sein.
Dazu muss man sagen, bei mir ist es ja auch ein bisschen ähnlich gelaufen. Ne? Ich habe einen Realschulabschluss halt und ich habe dann eine Ausbildung angefangen, die irgendwie abgebrochen, dann nochmal so ein paar Bildungswege versucht, aber bei mir ist es dann auch echt so gewesen, dass es dann mit WFAM tatsächlich auch so ein bisschen losging. Und alles, was ich so angepackt habe, hat nicht so richtig funktioniert. Sonst im Leben so. Und wahrscheinlich hatte ich auch das Gefühl irgendwie, dass ich jetzt erstmal gerade gar nichts zu verlieren hatte. Ich war sowieso schon in einer prekären Situation.
Kann man so sagen.
Ja. Und dann, bei mir war das Gefühl dann ähnlich. Ich habe zum Beispiel, als wir die erste WFAM-LP dann aufgenommen haben, habe ich gerade ein Praktikum bei Trinity gemacht irgendwie. In Berlin, ist ein Konzertveranstalter und da gab es dann, sag ich mal, Meinungsverschiedenheiten zwischen mir und Trinity, wie das mit der Bezahlung aussieht. Und da habe ich halt kurzerhand das Praktikum auch abgebrochen und gesagt, so, ich nehme jetzt ein Album auf. Ja, so, und
was, bin dann was einfach richtig viel Kohle bringt.
Ja, voll. Nee, aber war halt echt so, diese Illusion hatte ich ja nicht wirklich, ja, dass es irgendwie Kohle bringt, aber es war halt auch so, ey, keine Ahnung, das ist das, was ich jetzt machen will, irgendwie so. Und ich hatte auch das Gefühl, so, das ist jetzt gerade, keine Ahnung, zumindest der richtige Move, damit ich mich mal irgendwie fühle, dass ich am richtigen Ort bin und das Richtige mache, so, ja, und mich nicht irgendwo durchquäle.
Das ist so krass, weil ich habe so viele Jahre Musik gemacht, die überhaupt keinen interessiert haben, wo es überhaupt gar kein Momentum gegeben hätte, um überhaupt zu legitimieren, ich breche auch jetzt überhaupt nur das Sitzen auf der Couch und Kiffen ab, weil es einfach überhaupt nichts zu tun gab. Es gab so no demand, so zero. Ja. So dementsprechend finde ich die Stories gerade total geil, dass Simon halt sagt so, ja, Lehre, scheiß drauf und Paul so, ja, Abi mache ich nicht zu Ende, ich will Schlagzeug spielen. Bei mir, ich habe zwar schon mit 12 angefangen, in Bands zu spielen, mir war immer klar, das wollte ich machen, aber dieser Moment, wo denn auch nur der geringste Verdacht aufkommen könnte, von wegen, ey, vielleicht kannst du das mal irgendwie zu deinem Beruf machen. Also, der hat sich sehr, sehr, sehr lang hingezogen. Aber umso schöner ist es ja eigentlich, dass wir drei jetzt hier zusammensitzen, ja, und alle sehr unterschiedlich, aber doch irgendwie alle ihr eigenes Ding gemacht haben, was natürlich für euch da draußen auch, wir sind natürlich auch mit einer gewissen Distanz unterwegs und jetzt können wir schon behaupten, so, also ich meine, eigentlich nehme ich jetzt eine späte Frage vorweg, Paul, aber irgendwelche Regrets? Oder sagst du, hey, hätte ich genauso wieder gemacht?
Ich würde es 100% genauso wieder machen, ja.
Siehst du, und also die
einzige Sache, die ich vielleicht anders gemacht hätte, wäre, ich hätte noch ein Jahr gewartet und mein Abi fertig gemacht.
There you go. Und weißt du, was ich anders gemacht hätte? Ich hätte die ganze Zeit, wo meine Musik niemand hören und haben wollte, hätte ich easy, wirklich easy mit einer Arschbacke, weil mir fiel sowas immer sehr leicht, irgendein Gümmelstudium einfach irgendwie so abschließen können, wo ich denn heute zumindest sagen kann, Alter, wenn es hart auf hart kommt, mache ich irgendeine Scheiße, weil ich irgendwie so ein Magisterstudium habe oder so. Und das habe ich aber einfach gesagt, so, ey, ich kann unmöglich zur Uni gehen, ich muss, und das habe ich auch gemacht, 24/7 in meinem Zimmer sein und Musik machen, so, ne? Aber das hätte ich definitiv anders lösen können. Was ich aber meine, dass es ja eigentlich ein schöner Moment ist, dass man so feststellt, es hat bei allen dreien, wenn auch Umwege oder auch sehr straight oder wie auch immer irgendwie geklappt, dass man sich selber treu geblieben ist als Musiker. Denn wenn wir kriegen ja auch viel Zuschriften oder Fragen bei Gear of the Dark, dass die Leute immer sagen so, ey, soll ich jetzt alles auf eine Karte setzen? Was muss ich machen, um Berufsmusiker zu werden? Da haben wir natürlich auch keine Antwort drauf, außer, dass wir, glaube ich, alle unisono sagen können so, ey, wenn du glaubst, das Richtige für dich ist, dann mach, aber dann zieh auch durch. Also dementsprechend, ich glaube nicht, also es ist ja nicht so, dass wir irgendwann mal einer von uns mit verkauften Tonträgern mal wirklich viel Geld verdient hätten. No. So, ne? Dementsprechend war das zu unserer Zeit auch nicht einfacher, als Musiker zu leben, als heutzutage.
Ich glaube, die eine Sache, die wir gemeinsam haben, ist, dass wir das eben nicht gemacht haben, weil wir damit Geld verdienen wollten, sondern weil es einfach...
Ja, das siehst du falsch. Also ich wollte... Wir wollten
natürlich alle reich werden davon. Aber wir haben einfach alle Bock gehabt, Musik zu machen. Und wir haben Bands gesehen, die live spielen. Und wir haben den Wunsch gehabt, auch live zu spielen und auf Festivals zu spielen. Und keine Ahnung, einer meiner ersten Träume war quasi, mal in den USA auf Tour zu gehen. Und das war dann einfach irgendwie so ein Ziel, was man vor Augen hat. Und dafür kann man dann auch ein bisschen sich aufopfern, sage ich mal. So. War zumindest mein Gedanke damals. Und das hat mich beflügelt. Und wenn man dann Gleichgesinnte findet, wie zum Beispiel Simon, der das auch irgendwie ähnlich sieht und auch eine ähnliche Ambition hat, sage ich mal, auch Zeit zu investieren und Musik zu schreiben und einfach viel zu machen, proaktiv zu sein.
Ich glaube, da habt ihr auch wahnsinnig viel Glück gehabt, dass ihr euch in so jungen Jahren getroffen habt. Denn ich glaube, vielen Musikerinnen und Musikern ist das Grundproblem, dass sie eigentlich völlig ambitioniert sind und wahnsinnig talentiert sind. Aber wenn man nicht irgendwie so einen Enabler findet, jemanden, der so ein Multiplikator mit einer anderen Person, so wie bei euch beiden, ist das total schwierig. Und bei mir war das halt so, dass das bei mir ganz, ganz, ganz lange gedauert hat, bis ich wirklich einen Musiker gefunden habe, wo ich sage so, ey, der zieht genau am selben Strang. Und das war bei mir, da war ich 30, so mit Erich halt von Manta, wo so, wir wollen beide das Gleiche, wir kannten uns auch schon ewig, aber jetzt probieren wir mal zusammen Musik zu machen, und auf einmal war das Magic, das muss man schon so sagen. Nicht nur, weil das dann irgendwie tolle Musik war, das liegt ja in, also das ist ja Auslegungssache, sondern genau wie du eben gesagt hast, Paul, jemanden, der bereit bist, auch dieselben Risiken einzugehen und dieselben Träume hat.
Woran ich jetzt gerade denken muss, ich sag mal, es läuft ja so ein bisschen unabdingbar darauf hinaus, hier bei der Folge auch, sag ich mal, um die Abnutzungserscheinungen, die sich dann später auf Tour ergeben. Also wir sind jetzt quasi, wir springen jetzt wieder ein Stück vorwärts. Welche Abnutzungserscheinungen hast du gemerkt auf WFAM-Touren? Also bevor wir jetzt dann über die letzten Jahre sprechen.
Als wir noch jung und sportlich waren.
Genau, als wir noch jünger waren, so... Wie hast du das weggesteckt? So, das interessiert mich auf jeden Fall.
Ich muss gestehen, dass mich das damals nicht so richtig tangiert hat irgendwie. Also ich war sehr, ich war schon sehr energiegeladen, sage ich mal. Und ich wollte gerne auch so viel wie möglich machen, um so viel wie möglich in Anführungszeichen zu erreichen, was auch immer das heißt. Aber viel unterwegs zu sein, hieß einfach für mich auch weniger zu Hause sein zu müssen und mich um meine...
Zu müssen, sagst du.
Ja, weniger mich um meine Heimat, also mein Alltag kümmern zu müssen. Ne, der Vorteil ist ja, wenn man auf Tour ist, dass man seine...
Der Paul ist weg, der kann sich nicht um seine Heimat kümmern.
Nein, das war...
Verdammte Tat. Der Fahneneid wurde verletzt. Aber ich verstehe, was du meinst.
Nee, das war
das
auch falsch formuliert.
Ist, dass ich das... Nee, ich weiß aber, was du meinst, so, dass man sich halt eben nicht mit dem Alltagsstress rumschlagen musste, den man als junger Mensch halt so ausgesetzt ist.
Ja, und man muss nicht einkaufen gehen, weißt du, man muss nicht gucken, wie das Geld aufs Konto kommt. Also muss man natürlich schon, auch wenn man auf Tour ist, aber wenn man auf Tour ist, im besten Fall kriegt man was zu essen und kann irgendwie pennen, kann noch geil eine Show spielen und dann geht man schlafen und fährt zur nächsten Stadt irgendwie. Und
ja, du hast was voll Interessantes gesagt, dass du sagst so, man muss, das Schöne ist, man muss so wenig zu Hause sein. Vielleicht nehmen wir da jetzt auch schon ein bisschen was vorweg, aber ist das genau das, warum sich das dann irgendwann bei dir auch umgedreht hat, dass du gesagt hast, so, ich brauche jetzt einen Break für mich, weil du nicht genug zu Hause warst?
Auf jeden Fall.
Ändert sich das über die Jahrzehnte?
Ich glaube, das ändert sich vor allem mit den Bedürfnissen und mit dem Bewusstsein, wie man sich selber betrachtet und was man so lernt über sich selber, was man braucht und was man nicht braucht. Und ich war ja quasi durchgehend meine 20er und 30er jetzt auf Tour, bis auf kurze Ausnahmen. Die Pandemiezeit war die Ausnahme, Ansonsten bin ich, seit ich 21 bin, auf Tour und quasi fast 20 Jahre durchgehend jedes Jahr. Natürlich nicht immer 100 Shows, ne? Manchmal waren es auch in Anführungszeichen nur 50 oder nur 40. Aber wenn man dann wirklich mal auch zu Hause ist und gezwungen ist, sich auch mit sich selber zu beschäftigen und mit den Dingen, die man vielleicht gerne macht und die, für die man sonst keine Zeit hatte, dann lernt man das Leben natürlich auch nochmal ganz anders kennen. Und für mich war das so hauptsächlich zu der Pandemiezeit jetzt auch eine auferzwungene Pause, die mir gut getan hat, aber auch und die meine Betrachtung der Dinge so ein bisschen verändert hat auch.
Ich denke, es hat auch viel damit zu tun, das ist zumindest jetzt so meine Erfahrung. Weißt du, ich habe die letzten 10 Jahre nicht getourt und trotzdem die 2 Touren, die ich jetzt in den, die ich irgendwie 2023 und 2024 gemacht habe, fand ich schon deutlich erschöpfender. Bei mir ging es ganz genauso. Ich wollte nicht unbedingt zu Hause sein. Ich hatte ja auch nicht viel. Ich hatte wenig Geld, habe da im Witwenmacher gelebt und die meiste Zeit irgendwie alleine verbracht und schlechte Laune geschoben. So, ja. Und dann auf Tour zu gehen.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass du mal schlechte Laune hast.
Ja, ist leider Gottes so gewesen. Aber dann auf Tour zu gehen war halt so, weil absolut meine Sozialprothese halt natürlich. Und dann, ja, wie du schon sagst, man hat nicht so aufs Konto gucken, ob das gesund war, nicht aufs Konto zu gucken, ist eine Sache, aber man hat es einfach nicht gemacht. Man hat sich einfach aus diesem Alltagstrott so rausgerissen und dann auch, zumindest kann ich da für mich sprechen, auch betont nicht wirklich geguckt, was zu Hause überhaupt abgeht. Ich habe dann halt auch echt im Moment gelebt und das dann, also ich habe es, ne, um die Frage auch, die ich dir gestellt habe, auch für mich war das so, ich habe schon das Gefühl, dass ich das zu der Zeit noch total gut weggesteckt habe, auch das viele unterwegs sein. Man ist ja auch jünger, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie viel Lebensqualität man im Endeffekt zu Hause hat. Und wenn die Lebensqualität zu Hause jetzt nicht wahnsinnig hoch ist, die muss gar nicht mal total negativ, das muss ja nicht negativ sein zu Hause oder schlecht, aber wenn die Lebensqualität nicht wahnsinnig hoch ist, dann ist weg sein und Konzerte spielen und soziale Interaktionen haben und beklatscht werden, vielleicht cooler als zu Hause zu sitzen, ne?
Und das ist ja auch noch alles neu, das kommt natürlich dazu.
Voll, und ich glaube, ich habe damals einfach auch ein bescheideneres Leben geführt, ne? Ich habe jetzt irgendwie, ich hatte so einen Nebenjob, wo ich irgendwie 450 Euro im Monat verdient habe. Damit habe ich gerade so meine Miete bezahlt und irgendwie so ein paar Snacks und Toastbrot und sonst was, ne? Und habe sonst quasi die Zeit im Proberaum verbracht, weil es für mich einfach erfüllender war. Ich habe jetzt nicht so, ich hatte einfach eine andere Perspektive aufs Leben auch und keine Ahnung, wenn man Lebenserfahrung sammelt und die Ansprüche, sage ich mal, sich auch verändern und die Bedürfnisse sich auch in Bezug auf Lebensbeziehungen mit anderen Menschen auch verändern, ne, mit denen man vielleicht gerne mehr Zeit verbringen möchte, dann dann sieht das natürlich ganz anders aus.
Also zur Upside, also mal die Vorteile oder die guten Komponenten bei der Sache, also ne, das habt ihr ja beide zusammen erlebt, die Zeit bei WFarm, da konntet ihr das beide offensichtlich und auch du, Paul, noch gut wegstecken. Wann hast du das erste Mal gemerkt, Alter, wie du schon gesagt hast, du warst ja eine 20er und 30er gefühlt komplett auf Tour. Wann hast du das erste Mal gemerkt, so, wer bin ich eigentlich, wenn ich nicht Schlagzeug für eine Band spiele? So, und wie, was, also wann kam das? Ich will jetzt nicht von Zweifeln reden, weil du bist ja Vollblutmusiker und wirst es wahrscheinlich auch bis an dein Lebensende bleiben, was ja auch wunderbar ist. Aber worauf ich hinaus will, wann hast du gemerkt, hey, das könnte tendenziell zu viel sein?
Ich glaube, das war direkt. Es war wirklich das erste Jahr, das letzte Jahr vor der Pandemie erst. Also es war 2019, war so ein Jahr, da haben wir auch unfassbar viel getourt. Also wir waren irgendwie direkt Anfang des Jahres in Indien und Australien und dann waren wir noch in USA und dann haben wir noch so eine krasse sibirische Tour gemacht durch ganz Russland und dann noch Armenien und Kasachstan und noch eine Europa-Tour.
Ich war mir nicht bewusst, dass ihr so kranke Sachen gemacht habt.
Wir waren wirklich extrem viel unterwegs, auch in dem Jahr. Und,
also das war mir klar, aber diese ganzen Länder, die du aufgezählt hast, war mir nicht bewusst, viel zu krass.
Ja, überall.
Ist ja auch teilweise, Es ist ja auch teilweise wirklich rustikales Touren, so, ne? Muss man dazu sagen, oder?
Ja, klar. Also ich glaube, deswegen, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, zum Beispiel auf dieser Sibirien-Rutsche auch und so, ne, wenn man dann, das waren einfach auch ganz andere Umstände, wenn man dann irgendwie nur mit einem Nachtzug reist und immer sein Equipment schleppen muss und dann die Shows waren auch eher so mäh, sag ich mal, ne? Man schläft dann weniger und man ist eh schon erschöpft. Und ja, da kommen dann irgendwann schon so, fragt man sich dann, was mache ich hier eigentlich gerade so? Warum? Da habe ich doch eigentlich alles schon mal gemacht in geiler, ne? So, also unter besseren Umständen. Die Erfahrung ist natürlich krass, ne? Die möchte ich jetzt auch nicht missen im Nachhinein. Aber in dem Jahr hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich auch meinen Körper anders spüre und meinen Geist anders spüre, weil ich einfach so erschöpft war die ganze Zeit und keine Zeit mehr hatte, mich davon zu erholen. Und da kam dann so erste, zweite.
Sowas?
Bitte?
Wenn du sagst, du hast deinen Geist und deinen Körper anders gespielt. Gerade das Schlagzeugspielen ist ja ein unglaublich, das vielleicht körperlichste Instrument überhaupt. Wie äußert sich das, wenn du sagst, du spürst deinen Körper und deinen Geist anders?
Naja, man hat ja normalerweise ein Bewusstsein auch für Schmerz oder für Emotionen, ne, sowas, wenn sowas dann ja so ein bisschen betäubt wird einfach durchs Touren, das ist natürlich, das merkt man natürlich schon, ne, kein Schmerzempfinden mehr oder man ist einfach so, man fühlt sich einfach nur noch leer und ich konnte mich auch nicht mehr richtig konzentrieren, ich habe viel öfter Sachen vergessen, auch direkt einen Tag später wusste ich nicht mehr, wo wir gespielt haben oder so, ne? Also wenn so eine Sachen dann eintreten, dann das sind dann schon so negative Side-Effects, sag ich mal. Das war dann auch so das erste Mal, wo ich dachte, jetzt verstehe ich auch die Bands, die irgendwie so, die großen Bands, wenn die so Welttourneen machen, dass die dann auch einfach nicht mehr wissen, wo sie gerade sind. Ne? Wenn die dann irgendwie...
Es klingt immer wie so ein arrogantes Klischee, aber da ist offensichtlich was dran.
Also in solchen Fällen ist es natürlich noch krasser, weil die müssen sich ja um gar nichts mehr kümmern. Ne? Also die stehen morgens auf, machen, was sie wollen, gehen dann irgendwie abends zur Show, spielen die Show und gehen dann wieder pennen. Müssen sich halt quasi nichts um nichts kümmern, was im Hintergrund passiert. Ne? Das ist bei uns natürlich anders gewesen. Aber wenn dann irgendwie noch Drogenkonsum dazukommen, ne? Wenn dann irgendwie fängst du an, mehr zu trinken und dann kommen vielleicht noch andere Substanzen mit ins Spiel, das macht dann schon auch was mit dem Kopf. Und
war das ein, also du musst da jetzt nicht ins Detail gehen, aber war das was du bei dir selber beobachtet hast? Also ich kann mein Trinkverhalten, also ich kann ganz, ganz viele Storys erzählen, wo ich getrunken habe, weil ich traurig oder genervt oder Heimweh hatte oder einfach woanders sein wollte. Und also ich meine, wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass die Stunde auf der Bühne eigentlich immer geil ist, weil wir wollen ja Musik machen. Aber ich habe früher, gerade zum Anfang Zeit des wirklich vielen internationalen Touren, halt einfach so wahnsinnig viel getrunken, auch um Zeit totzuschlagen und um auch, ja, keine Ahnung, sprichst du davon oder hast du das noch anders erlebt?
Also natürlich auch so, ne? Das war gerade zu Anfangszeiten bei War from Harlot's Mouth, war das einfach so ein, ich sag mal, wie so ein Luxus, ne? Wenn man sich nicht darum kümmern muss, was es da zu trinken gibt. Da steht immer eine Kiste Bier, da steht immer so ein bisschen Schnaps rum und so, und dann trinkt man das halt, ne? Und das ist dann natürlich auch, das wird einem so ein bisschen zum Verhängnis dann auch, weil man es nicht in Frage stellt, sondern weil man es einfach macht. Und irgendwann kehrt sich das dann aber auch um, weil man irgendwann so erschöpft ist und sich dann aber auch so betäubt, um irgendwie auch performen zu können, um sich nicht so viele Gedanken zu machen. Ne? Dann, die Show muss ja dann auch Spaß machen. Es wird ja dann auch mit der Zeit schwieriger, sich tagsüber wieder zu erholen, um für die Show fit zu sein. Ne? Das ist ja auch was viele Leute nicht so richtig wissen, ist, dass man einfach nach so einem langen Tag extrem erschöpft ist, nach so einem Reisetag. Und dann braucht der Körper quasi erstmal eigentlich einen ganzen Tag, um sich wieder zu erholen, nur um es dann wieder nochmal zu machen. Und wenn man das einen Monat lang macht, dann ist man irgendwann am Ende der Energie angekommen, der Kräfte.
Also was ganz interessant ist, weil du auch gerade den Kasten Bier und so ansprichst, ne? Ich hatte ja das zweifelhafte Vergnügen, in meiner gesamten aktiven Tourzeit überhaupt keinen Alkohol zu trinken. Und ich muss wirklich sagen, dass ich das teilweise mit Sorge beobachtet habe, wie der Alkoholpegel über einen Tourverlauf nach oben ging. Das war halt richtig krass, weil das fängt halt harmlos an mit einem Bier am Abend und am letzten Abend habe ich das Gefühl so, diejenigen, die trinken, dann sind das halt schon 7 Bier. So, weißt du, ich meine?
Auf jeden Fall, kann ich so unterschreiben, ja.
Und du kannst es halt, und das so von außen zu beobachten, aber du willst dann halt, keine Ahnung, du bist ja auch nicht der Daddy von irgendwem, mhm. so, du kannst dann ja nicht so von oben herab der große, ja, ach cool, der Typ, der nichts trinkt, kommt jetzt hier mit der großen, schwingt hier so die Moralkeule oder mhm. so, ja, oder die Anstandskeule, aber das fand ich schon immer heftig zu beobachten, wie sich der Pegel über den Tourverlauf entwickelt hat.
Da muss man auch, denn ne, jetzt als Erwachsener fällt einem das natürlich viel leichter, aber Paul hat das ja auch schon gesagt, am Anfang ist es natürlich immer so, ey, wie, ich mache jetzt gerade kein Abi, ich gehe mit meinen Kumpels auf Tour und spiele Konzerte, das ist natürlich eine Party und keiner sagt dir aber, dass das eigentlich gar keine Party ist, wenn man an einem Dienstagnachmittag voll ist, so, oder irgendwie beim Soundcheck, ne, und Irinsch und ich haben das, glaube ich, über die Jahre nur in den Griff gekriegt, weil es ganz klar ist, wir werden älter und wir haben festgestellt, wir können nicht mehr abliefern, wenn wir besoffen sind. Mhm. Also gar nicht mal das auf der Bühne spielen ist das kleinere Problem, sondern die Regenerationszeit, die Paul ja auch angesprochen hat, die gibt es eigentlich gar nicht so, weil du hast, also mir ist das auch gerade so bewusst geworden, ich habe da noch nie so abstrakt drüber nachgedacht, aber eigentlich ist das völlig richtig. Du brauchst den ganzen Tag, um dich auszuruhen nach der Show, aber den verbringt man damit, irgendwie Soundcheck zu machen und zu reisen. Und dann muss man aber noch das eigentliche Mammutwerk überhaupt noch vollbringen. Eigentlich wäre das geiler, man steht morgens auf und spielt die Show als erstes und den ganzen anderen Kram mhm. hinterher. So, aber das ist nochmal kurz zum Zeitlichen. Du hast gesagt, 2019 habt ihr so wahnsinnig viel. Viele Musiker und Musikerinnen sagen das ungern. Ich habe das damals sehr, sehr klar und deutlich ausgesprochen, weil mir ging es 2019 genau wie dir. Ich war auch, das erste Mal hatte ich das Gefühl, das ging eigentlich schon 2018 los, so dass ich mich auf Touren eingelassen habe, die ich eigentlich gar nicht spielen wollte, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, das ist too much und dann trotzdem gemacht hat, weil ja auch so FOMO, ne, so von wegen, ich brauche ja auch Geld und man will ja auch Fame und man will die Band weiterbringen und so weiter und so fort. Aber für mich war die Pandemie dann so, ja geil, dann hat das jetzt jemand anders für mich entschieden. Hast du das ähnlich erlebt oder war das für dich ein Albtraum?
Ich habe das auch anderweitig schon mal gesagt, aber ich fand das, auch wenn es für viele Menschen natürlich sehr schmerzhaft war und auch auf beruflicher Ebene eine Katastrophe, auch was so die, ich sag mal so die staatlichen Umgangsweisen damit waren jetzt nicht ideal, sage ich mal. Aber für mich war das wirklich wie so ein Gotteszeichen. Ja, also ich wurde quasi von einer größeren Macht dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben und anfangs war es natürlich komisch, ne? Wenn man, wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich so richtig gar nicht auf Tour war und auch nicht so richtig wusste, was ich dann damit mache. Ich habe mich natürlich parallel dann trotzdem irgendwie in Arbeit gestürzt, weil ich noch bei einem Label gearbeitet habe und habe dann da eben mehr Zeit investiert. Aber dann mal zu Hause zu sein und auch so eine Routine aufzubauen und zu merken, wie es ist, wenn man mal, ja, wenn man mal an einem Ort ist auch für eine längere Zeit, den Ort auch wieder wertschätzen zu können. Ne? Für mich war Berlin dann auch immer so, irgendwie will ich jetzt gar nicht hier sein, ich will jetzt wieder auf Tour sein. Ne? Kurz zu Hause gewesen und gecheckt, ob alles in Ordnung ist und dann geht's wieder los. Aber das dann auch mal wertschätzen zu können, dass man eigentlich in einer liebenswerten Stadt lebt, sich mit Freunden treffen kann, mit Familie wieder und die Beziehungspflege betreiben kann und sich um sein körperliches Wohl zu kümmern auch und vielleicht auch einfach mal irgendwie nichts zu machen. Das war auch sehr schön.
Und okay, das heißt, du hast dann quasi die Pandemie dazu nutzen können, so ein bisschen wieder ein richtiges Leben in deiner Heimat auch so ein bisschen aufzubauen, peu à peu. Und du warst ja vorher schon quasi so langsam auf dem Weg, ein bisschen ausgebrannt oder ziemlich ausgebrannt zu sein. Wie hast du das dann empfunden, als es dann quasi von Seiten der Band hieß, so, wir haben jetzt hier den Punkt überschritten, wo man gar nicht touren kann und jetzt muss halt Vollgas gegeben werden. War das so? Ging das sofort wieder knallhart los, wieder 100 Shows oder war das... habt ihr euch da langsam wieder reingearbeitet?
Ich glaube, da kamen viele Faktoren zusammen. Es war natürlich jetzt auch so, dass man zu Anfang der Pandemie auch nicht richtig wusste, wie lange das jetzt dauert. Ne? Ob das jetzt irgendwie, geht es jetzt in einem Monat wieder los oder haben die das jetzt wieder unter Kontrolle gebracht nach einem halben Jahr oder so. Ne? Das ging ja dann irgendwie ein Jahr oder dann ging es noch ein Jahr und so richtig verlässlich war keine Ansage so und dann ging es auch mal wieder los mit Shows, dann wurde es aber wieder unterbrochen, ne? Dann konnte man mal wieder spielen, aber nur mit Masken und dann waren die Umstände irgendwie so scheiße auch und so. Und als es dann wieder losging, waren wir schon Feuer und Flamme, sage ich mal. Also es war schon sehr...
Also du auch?
Ich war schon auch, ich habe mich schon dann auch gefreut, wieder auf Tour gehen zu können, ne? Auch wenn es jetzt so, man weiß ja dann, es ist ja so ein bisschen so, wie ich vorhin schon meinte, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Wenn du zu viel tourst, willst du eigentlich nur nach Hause und wenn du zu viel zu Hause bist, willst du eigentlich wieder auf Tour. Und nach 2 Jahren habe ich dann gedacht, so, naja, jetzt ist ja auch okay, jetzt kann man mal wieder seiner beruflichen Tätigkeit auch nachgehen, was ja auch so ist. Und ich glaube, wir haben dann einfach alles mitgenommen. Es war dann auch so, dass die Shows tatsächlich auch besser und intensiver waren für uns, als es wieder losging, weil wir während der Pandemie auch, ich glaube, 2 Alben veröffentlicht haben. Und generell irgendwie hatte ich das Gefühl, dass da die Fanbase so ein bisschen gewachsen ist in der Zeit auch. Und die Shows wurden plötzlich größer und so. Und für uns war das natürlich auf finanzieller Ebene dann auch interessant, ne, zu sagen, so, okay, wir gehen jetzt mal hier wieder in die Vollen und nehmen mal mit, was wir mitnehmen können. Die Touren waren auch geil. Und so häufte sich das dann wieder an, nach und nach.
Und wie lange, würdest du sagen, hat es gedauert, bis du wieder gespürt hast, du kommst langsam wieder an den Punkt, wo du 2019 schon warst? Ging das dann relativ schnell?
Ich glaube, das erste Mal habe ich es 2022 gemerkt. 2022, also das war dann in dem Jahr, wo es wieder losging. Wir hatten da
überhaupt möglich war, wieder zu spielen, 22, erinnere mich ganz genau.
Genau, ja. Wir waren, glaube ich, im März 22 das erste Mal wieder auf Tour, direkt in den USA. Haben dann eine Europatour gemacht, Festivals, noch eine Europatour, noch eine USA-Tour, Südamerika. Und dann im Januar, Februar darauf noch eine Tour gemacht. Und das war, glaube ich, da haben wir 150 Shows in einem Jahr gespielt. Direkt so nach der Pandemie.
Geht so krass.
Und, ja, und so ging es uns dann aber natürlich auch. Also ich war da, glaube ich, auch nicht alleine. Die waren alle komplett durch und ausgebrannt. Und
ja. Ist es denn, wenn ich, ne, wenn die Fragen zu privat sind oder so, musst du natürlich nicht beantworten, aber ist das so eine Band? Ist das denn auch so eine Gruppendynamik gewesen, dass man sagt, so man will nicht der sein, der jetzt sagt, ey Leute, eigentlich ist mir das zu viel, weil man steckt sich denn so in der Euphorie auch an und man will ja und es macht ja eigentlich auch Spaß und das Geld ist ja eigentlich auch geil. Also ich kenne das auch selber, es gibt so viel eigentlich, aber eigentlich sollte man nicht, weil man ja eigentlich weiß, es ist too much. So wie verhält sich, ich glaube bei The Ocean wart ihr auch zu sechst, wenn ich mich nicht täusche oder so, ne? Oder
wir waren
sind das 5 Leute?
Wir waren zu sechst, ja, genau.
Genau, wie verhält sich das da? Ist da denn so einer, der davor peitscht oder ist das denn, wie ich sagte, so eine Gruppendynamik, die sich so entwickelt, wo man dann sagt, so man will nicht der sein, der sagt mal, ey, können wir mal bitte Suche machen?
Naja, es gibt schon einen Main Brain, sage ich mal, in der Band, der das alles so ein bisschen steuert und auch mit Feuer und Flamme dabei ist, 24/7. Dazu kommt aber auch, wir haben, glaube ich, damals einfach nicht so eine gute Gesprächskultur gehabt als Band. Also wir haben sehr selten auch Dinge angesprochen, die uns irgendwie nicht so gepasst haben. Und dazu kamen dann eben auch, dazu gehörten nämlich eben auch Sachen wie nicht so viel auf Tour sein wollen oder das einfach mal irgendwie ruhig angehen lassen.
Also es war ein Wunsch, den du eigentlich irgendwo in dir gehört und gespürt hast.
Es war auch ein Wunsch, der angesprochen wurde, hier und da. Also da kam so ein paar.
Gab es da Widerstand?
Da gab es auch Widerstand, ja. Also Was heißt, also Widerstand ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sag mal so Augen verdrehen ist ja auch eine Form von.
Weil einem das als Schwäche ausgelegt wird oder von wegen so hier so der Typ, der irgendwie den Zug so ein bisschen aufhält. Also das ist ja, ich kenne die Leute der Band nicht und ich kenne die Dynamik nicht. Ich kann mir das nur so vorstellen. 6 Leute ist ein bisschen mehr als eine halbe Fußballmannschaft. Mhm. So, das ist natürlich denn so, wenn da erstmal so ein Gruppengefühl da ist, man will weder der Typ sein, der dann irgendwie die Sache so ein bisschen aufhält, Und man will selber, wenn man vielleicht halt auch totalen Tunnelblick hat, nimmt man vielleicht auch in seinen schwächsten Momenten leider zu wenig Rücksicht auf andere. Ich habe auch beides schon erlebt.
Ja, ich sag, man hat ja auch, jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und Vorlieben, was so die Intensität des Musikerdaseins anbelangt. Manche wollen irgendwie eine Tour im Jahr spielen, die 2 Wochen lang ist und dann ist gut. Andere wollen 12 Monate auf Tour sein. So, ne? Das ist einfach, und da gibt's auch in der Band mit 6 Leuten natürlich unterschiedliche Perspektiven. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, diese Perspektiven alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Und ich sag, Kompromiss ist immer ein schwieriges Wort, finde ich, aber es ist schon wichtig, dass man da auch gewillt ist, Kompromisse einzugehen.
Gut, man muss jetzt natürlich dazu sagen, oder vielleicht auch ein bisschen, vielleicht hilft es ein bisschen, um da auch ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Aber es ist ja auch so, dass du in eine Band eingestiegen bist, die schon einen gewissen, sage ich mal, eine gewisse Karriere als Band hat, die auf einem gewissen Level etabliert war. Und du bist jetzt da nicht als Kumpel eingestiegen sozusagen, sondern als professioneller Musiker erstmal. Und ich glaube, so viel kann man ja, oder kann man vielleicht sagen, um da auch Licht ins Dunkel zu bringen, dass das schon auch mit Verträgen zusammenhing, mit Verpflichtungen und sozusagen das jetzt nicht unbedingt ist, vielleicht wie in einer Band, die aus 4 Kumpels besteht, wo alles demokratisch abgemacht wird, sondern wo es vielleicht schon auch einfach eine gewisse Hierarchie gibt und jemand sagt so, ich stelle mir das so und so vor und dafür bist du auch hier. Und das kann man das so sagen, dass das schon auch Teil der, vielleicht auch so ein bisschen der Bandkultur war?
Das ist richtig, ja. Also es ist ja...
Es war eine Verpflichtung, ja?
Naja, eine Verpflichtung war es nicht, aber ich habe natürlich, wenn man wenn man in eine Band einsteigt, die schon 20 Jahre existiert, die von einem Menschen geführt wird, der die Band gegründet hat und der auch quasi Main-Songwriter ist und entscheidet, wer in der Band ist und wer nicht in der Band ist, dann ist man natürlich in gewisser Weise auch in einem professionellen Umfeld, wo es darum geht, auch zu regeln, wie mit sowohl finanziellen als auch zeitlichen Dingen umgegangen wird. Und ja.
Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, aber das sind, wie Simon gesagt hat, und da musst du in keinster Weise ins Detail gehen, aber das sind dann tatsächlich auch Sachen, die auch vertraglich dann unter den Bandmitgliedern auch geklärt werden.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, voll krass, ja, weil mir, also verzeih mir meine Blauäugigkeit, das war mir überhaupt nicht klar, weil gut, wir sind jetzt nur zu zweit, aber ich sag mal, egal ob das jetzt mit Nightmare ist, mit Manta ist, mit The Ocean, W-Farm, klar ist das alles unterschiedliche Musik, aber das sind ja alles Bands, die jetzt nicht irgendwie, wir sind bei Howard Carpendale in der Backing Band oder so sind oder spielen bei Metallica oder so, sondern es ist ja alles, das sind ja alles Bands und Outfits irgendwie, die gemacht wurden von Fans, für Fans, wenn man so will. Das ist ja alles, wir sind alles Überzeugungstäter, so, ne? Und deswegen bin ich, und ich sag das jetzt wertfrei, ich bin halt einfach nur überrascht, weil das ist natürlich, ich wüsste nicht, ob ich performen könnte, wenn ich wüsste, so meine oder mein Handeln oder meine Performance hier als Musiker sind in irgendeiner Art und Weise vertraglich bedingt. So, weil das natürlich, das war mir so nicht klar, das hat natürlich nochmal eine ganz andere Konsequenz, wenn man darüber spricht, so wo, an welcher Stelle bringe ich strategisch an, das ist mir alles gerade ein bisschen viel oder mich verlässt hier gerade ein bisschen die Power oder so. Wenn du weißt, das ist eigentlich ein Arbeitgeber. So,
ja, aber das ist es ja auch so ein bisschen, sorry, dass ich unterbreche, ne? Aber es ist ja vielleicht eine Art und Weise, wie man Berufsmusiker ist. Paul ist halt Vollzeit Berufsmusiker gewesen, ne? Und das ist halt eine der Versionen, die existiert auf jeden Fall.
Ich glaube, da verschwimmen einfach die Grenzen dann auch irgendwann, ne? Also ich bin ja trotzdem in einer Band gewesen mit 6 Musikern, die zusammen Musik geschrieben haben und auch zusammen auf Tour waren und so weiter, die befreundet waren und oder sind. Das ist ja nicht nur so ein kaltes Vertragskonstrukt am Ende, ne? Also ich war jetzt nicht nur so Session-Drummer, der jetzt 100 € pro Show gekriegt hat und dann 60 Minuten Set einstudieren musste, ne? Aber wenn man einen Vertrag hat, dann kommen halt auch so Sachen da rein, wie zum Beispiel, wir schreiben ein Album oder wir schreiben 2 Alben und so weiter und so viel Geld.
Was ist die Motivation dahinter? Wie du schon sagst, bei 6 Leuten sich gegenseitig mit Verträgen zu Dingen zu verpflichten und zu committen. Also ich verstehe natürlich, dass man, wenn man sagt, wir wollen richtig was reißen, international, wir wollen irgendwie, wir müssen davon alle irgendwie unsere Miete bezahlen und so, ne, dass man das versucht irgendwie logistisch vernünftig zu machen, das ist völlig klar. Aber was ist der Moment, wo man dann auf einmal anfängt, sich irgendwelche, also ich kenne das natürlich, wir kennen das alle. Man hat Deals mit Booking-Agenturen, man hat, also ne, so ich unterschreibe Verträge bei Nuclear Blast und bei Metal Blade, das ist jetzt auch kein Pappenstiel. Die Dinger sind 30, 20 Seiten lang, ihr kennt die ganzen Dinger so, ne? Das ist halt auch ein bindendes juristisches Schriftstück. Aber wie kommt man auf den Moment, was ist das für ein Moment, wo man sagt, so ja, wir sollten untereinander jetzt am besten auch mal irgendwie Verträge machen? Und nochmal, ich frage das so naiv, weil ich das so naiv gerade beobachte und erlebe, weil ich das nicht kenne.
Ich antworte auch naiv. Also ich glaube, dass so richtig einen Finger drauflegen kann ich jetzt natürlich nicht, aber es ist, glaube ich, auch aus einer Bandhistorie heraus entstanden, in der halt einfach 20, 30 Musiker schon da waren und wenn man einfach irgendwie gewohnt ist, sage ich mal, dass die Leute immer regelmäßig abhauen, dann möchte man auch irgendwie sicherstellen, dass es eine Motivation gibt für die Menschen, auch dabei zu sein und auch dabei zu bleiben längerfristig und gleichzeitig aber auch zu gewährleisten, dass es eine gewisse juristische Sicherheit gibt. Anders kann ich es mir jetzt auch nicht erklären, aber
man muss wahrscheinlich aber auch dazu sagen, dass natürlich in Verträgen, die Musiker unterschreiben, stehen ja auch nicht nur die Verpflichtungen drin, sondern man ist ja auch selbst ein bisschen abgesichert vielleicht dadurch, dass man natürlich, dass einem so ein Vertrag auch gewisse Rechte natürlich zuspricht und so weiter und so fort. Also von daher.
Also ich kann dazu ja auch nur sagen, es gibt genügend Beispiele, wo Bands keine Verträge hatten und dann hat halt ein Musiker gesagt so, ja, ihr kriegt halt nichts, so, weißt du?
Nee, du hast da vollkommen recht. Es gibt natürlich auch ganz klare Vorteile, dass ganz klar geregelt ist irgendwie, was dein Share ist oder was du dafür bekommst und natürlich eben auch, was du dafür abzuliefern hast. Da hast du natürlich vollkommen recht. Sorry, es gibt
ja
auch genug Beispiele, dass in Bands gerade, die lange existieren, dass irgendjemand meint so, nö, ich suche mir jetzt eine neue Band, weil eigentlich bin ich ja der Kopf oder sonst was. Mhm. Natürlich auch eine Sicherheit für dich. Wie gesagt, ich höre das nur so zum ersten Mal, da bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv, weil ich kenne das von Berufsmusikern in dem Sinne, wenn du sagst so, ich kenne Leute, die sagen so, ey, ich spiele Schlagzeug bei Howard Carpendale oder ich bin Trompeter bei XY oder so, das ist was anderes so, ne? Das ist eher ein Arbeitsvertrag in dem Sinne, ne? Und deswegen stelle ich diese Fragen nicht aus Sensationslust oder aus schierer Neugier, sondern einfach, weil ich es sau interessant finde, weil für die Leute da draußen, die uns zuhören, natürlich auch interessant ist so, das ist einfach nicht einfach nur, hey, wir treffen uns und trinken ein paar Bier und sind saugute Kumpels und dann reisen wir um die Welt und spielen Konzerte, sondern es ist halt eben, und das hast du mit dieser Vertragsgeschichte nochmal eben erklärt, es ist halt auch einfach ein extremes Commitment. Mhm.
Und ein Job.
Es ist ein Job, ja, klar. Mhm. Und wenn man damit Geld verdienen möchte und kann, dann muss man irgendwie gewährleisten, dass es auch geregelt ist, auf eine gewisse Art und Weise. Ich meine, wir haben mit Wolf Mahalitz Mouth auch einen GbR-Vertrag gehabt, ne? Da wurde auch geregelt, wer zu dieser GbR gehört, was wir für ein gemeinsames Ziel haben. Und der war jetzt wahrscheinlich nicht so krass ausgeklügelt und ausgetüftelt. Würde ich jetzt wahrscheinlich,
ich kenne diese Dinger, du brauchst ja so einen GbR-Vertrag, den muss man ja auch erstmal unterschreiben, um überhaupt irgendwie eine Steuernummer zu kriegen und solche ganzen Geschichten, wenn ich mich nicht täusche. Haben wir auch alles gehabt. Ich verstehe schon, was du meinst. So, ne?
Das kommt einfach irgendwann, ne? Wenn man Geld verdient, dann muss man halt einfach irgendwann auch Steuern zahlen und dann muss man irgendwie regeln, wie das gehandhabt wird.
Ja, gut, aber jetzt unter den, ich sag mal so, mit der Aufklärung, dass sozusagen schon auch wirklich Verpflichtungen dranhängen und das jetzt nicht unbedingt immer so ein demokratischer Prozess war, gehen wir jetzt auf die nächste Tour oder nicht, kann man sich natürlich auch ausrechnen, dass wenn du sowieso schon so ein bisschen am Limit operierst und es dir sozusagen mental nicht mehr so gut geht und körperlich nicht mehr so gut geht und du dann sozusagen in Anführungszeichen so ein bisschen gefangen bist und Touren spielen musst, weil das einfach das Programm ist, wozu sich die Band jetzt committed hat, dann hast du ja schon angesprochen, so ab 2022 in 23 Reihen haben sich sozusagen, weil ihr so viel dann aufgeholt habt sozusagen nach der Pandemie, dass es dann doch wieder relativ schnell deutlich wurde, du kommst so an deine Limits. Und was ich mich frage, hat man dann so Gedanken wie, ey, scheiße, das ist doch, das sollte doch mein Traumjob sein. So, warum habe ich Probleme? Also, wie sieht es aus, was so Selbstzweifel angeht in solchen Situationen? So, ist man da so hin und her gerissen zwischen den Optics des, ich bin hier tourender Musiker, ich sehe die ganze Welt und es ist ein Lifestyle, den ich will oder wollte und den auch ganz viele anderen wollen, und dann die Ambivalenz zu dem, aber so richtig, ich verspüre nicht mehr das gleiche Vergnügen, es erfüllt mich nicht mehr und ganz im Gegenteil, es erschöpft mich auf allen möglichen Ebenen. Wie gestaltet sich das?
Ja, es ist natürlich schon so eine Dissonanz, die man dann verspürt. Wie du schon sagtest, ist so, natürlich würden sich andere die zwei Nieren rausschneiden, um das machen zu können, was ich gemacht habe. Und gleichzeitig sitzt man dann irgendwie in London in so einer Riesenhalle, spielt vor 2000 Leuten und denkt sich nach 3 Songs, okay, nur noch 2 Songs, dann kann ich endlich wieder ins Bett gehen. Und da wird natürlich dann irgendwie auch, da bekämpft sich so ein bisschen auch das innere Ausleben des Lebenstraums und die Sehnsucht danach, dass man vielleicht doch eine andere Option auch hat im Leben, die nicht jetzt diese Option ist gerade. Ich habe natürlich.
Hast du schon rausgefunden, welche Option das für dich sein kann?
Naja, für mich war die Option erstmal, das alles quasi beiseite zu legen und mir Zeit zu nehmen, das alles auch mal von außen betrachten zu können und es vielleicht
verarbeiten.
Auch, ja, zu verarbeiten und vielleicht auch wieder aus einer neuen Liebe heraus wieder zu entdecken irgendwie.
Genau, da greife ich jetzt vielleicht sogar schon so ein bisschen vor, aber das ist natürlich jetzt so ein bisschen, dass Simon hatte das, glaube ich, anfänglich schon verraten, aber dass du jetzt gerade momentan überhaupt nicht aktiv tust. Richtig, du bist ja auch nicht mehr bei The Ocean. Mhm. Ich weiß, du machst weiter mit Simon Musik und so, aber da seid ihr jetzt natürlich auch nicht die Tour Monster gerade, denn bist du in einer Phase gerade, wo du noch total als völlig angenehm empfindest? So, ich meine, wann hast du das letzte Konzert gespielt? Facts.
Am 2. Februar.
Diesen Jahres. Ja. Ja, siehst du, also es ist wirklich ganz frisch, ganz tatsächlich frisch, noch.
Ja, 3 Monate ist es her.
Das ist sehr frisch, wenn man in unserem Alter ist.
Ja.
So, krass, und aber ist noch schön. Also, ist, ne, sehr oder schön, ist du ja. schon. Ist es so, wenn du sagst, so, das interessiert mich wirklich, du bist deine 20er, deine kompletten 30er auf Tour unterwegs gewesen. Kriegt man Identitätsproblem, wenn man dann auf einmal wieder zu Hause in Berlin ist und sagt, so, ich möchte das jetzt gerade nicht mehr für mich haben, zumindest nicht in dem Volumen? Also klar, man kommt dann erstmal nach Hause und freut sich, kann mehr spazieren gehen, ich kann gut essen gehen, kann alte Freunde treffen und so, aber wenn das so ein bisschen abebbt nach den ersten 2, 3 Monaten, ist das nicht, du bist ja nun mal nicht unbedingt, also wenn ich dich beobachte, du bist für mich jetzt nicht Paul, der Drummer von The Ocean, sondern du bist Paul, der Musiker, so der Berufsmusiker, in welchem Outfit oder in welcher Form, Farbe auch immer. Ist das was du selber erlebst, dass du sagst, so, wer bin ich eigentlich? Also es klingt jetzt sehr hochtrabend, aber das meine ich durchaus ernst. Gibt es dann ein Identitätsproblem, wenn man sagt, so, ja, ich möchte das gerade nicht mehr?
Ich würde das mal ganz trocken vergleichen mit einem Job in einem Büro, wo man irgendwie 10 Jahre gearbeitet hat. Das heißt ja nicht, dass man die Tätigkeit an sich nicht mehr ausüben kann, sondern dass man vielleicht einfach einen Job wechselt in eine andere Firma oder vielleicht irgendwie selbstständig wird oder was weiß ich. Also für mich fühlt sich das gerade eher so an, ich habe jetzt 11 Jahre in einer Firma gearbeitet und
gar nicht so falsch.
Ja, naja, also so ein bisschen schon, aber ja. Ich wollte es eigentlich eher so als Metapher benutzen. Ich habe da jetzt.
Ich habe das schon verstanden.
Ich wollte es dir nur noch mal erklären, falls es nicht
direkt gemacht, bei 1,34. Direkt so, ja.
Hanno hat's verstanden.
Sich Paul in Widersprüche. Also, da müssen wir dann tatsächlich noch mal den Juristen befragen.
Nee, aber es fühlt sich ein bisschen so an, als würde ich jetzt quasi einfach erstmal so mich auf meine Wurzeln besinnen. Ne, und einfach mal schauen, so, was möchte ich eigentlich machen und was möchte ich nicht machen. Was ich gerade auf jeden Fall nicht machen will, ist auf Tour sein, weil das habe ich wirklich, das Game habe ich durchgespielt und ich sehe natürlich auch Shows und gehe auf Konzerte und finde das auch geil irgendwie und kann mir auch vorstellen, dass es zeitnah irgendwie mir auch in den Fingern juckt, dass ich wieder live spielen will. Aber aktuell ist es nicht der Fall. Und ich möchte eigentlich gerade eher, ich möchte eigentlich gerne wieder kreativ sein mehr. Ich möchte gerne mehr im Proberaum oder im Studio abhängen und Musik schreiben, einfach mal nur ums zu machen, um mal wieder so dieses vielleicht sogar jugendliche Gefühl von, ich mache einfach Musik, weil ich Bock drauf habe und nicht, weil ich irgendwie damit mein Geld verdienen muss, zu empfinden. Ich glaube, so kann ich es ganz gut beschreiben.
Ja, ergibt Sinn. Was du gerade sagst, ne, du gehst auf Shows und findest es auch cool. Ich finde mich da total drin wieder. Bei mir ist es eher, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen geschädigt von meinem Umfeld oder so, ja. Aber ich sag mal so, wir kennen uns jetzt schon extrem lange, wir sind extrem lange befreundet und ich sag mal, wir haben dieses ganze Tour-Ding zusammen durchgemacht, dann bist du nahtlos bei Ocean eingestiegen und ich sag mal, deine Empfindungskurve habe ich ja auch mitbekommen und ich treffe halt auch viele andere Musiker, gerade momentan, die extrem ausgebrannt sind, ja, weil natürlich auch das Touren wird teurer, ja, es bleibt weniger hängen, du musst noch mehr grinden und so weiter und so fort. Mir geht es tatsächlich jetzt in den noch nicht so lange so, aber seit einer Weile so, dass wenn ich auf Shows gehe, ich nicht mehr den Lifestyle beneide, sondern einfach auf die Show gehe und total genieße, coole Mucke zu hören und mir aber auch oft denke so, ey, will ich jetzt wirklich in Van steigen und 10 Stunden nach San Francisco fahren, um da in einer Dive-Bar vor 40 Leuten zu spielen? Ja, oder nach San Francisco fahren und vor 400 Leuten spielen, aber will ich das wirklich? Oder ist es eigentlich total geil, einfach hierher kommen zu können, die Mucke genießen zu können und dann fahre ich nach Hause und morgen früh stehe ich früh auf und gehe mir einen Kaffee holen und mache halt so mein Ding, ja, und habe meine Routine. Ja, das ist sowas, was ich bei mir beobachte und ist es was du in Berlin sozusagen, baust du dir quasi gerade dieses Leben und diese Routine auch in Berlin auf, die so ein bisschen abseits davon?
Es ist natürlich auch so ein bisschen der Luxus, den wir haben, dass wir diese Erfahrung schon so viel und so intensiv gemacht haben. Ich hatte das jetzt vor kurzem auch. Ich war hier um die Ecke im Columbia Club und habe Rivers of Nile gesehen mit 3 anderen Bands. Und wir waren auch auf Tour mit denen damals und deswegen kannte ich die. Und hab dann gesehen, wie die dann nach der Show das Equipment geladen haben und dann irgendwie Trailer packen und so in Bus rein und die waren alle so müde auch, ne? Die hatten irgendwie noch 2 Wochen, obwohl sie schon 3 Wochen auf Tour waren und ich dachte nur so, das ist so geil, ich kann jetzt einfach nach Hause gehen und mich in mein Bett legen und einfach hier die Show genossen haben so und ich muss jetzt, ich beneide die jetzt gerade überhaupt nicht, dass die hier auf Tour sind irgendwie.
Wie war das denn bei The Ocean oder jetzt zuletzt? Das muss jetzt ganz unabhängig von der Band. Hattest du immer einen Drumtag und einen Roadie, der deine ganzen Scheiße geschleppt hat? Oder das, was du gerade beschrieben hast, war eigentlich auch dein tägliches Brot? Aufbauen, abbauen, Trailer packen und so weiter. Das war dann schon auch noch deine Realität,
oder? Ich habe noch nie einen Drumtag gehabt. Ja. Also das heißt dann schon, dass man zweimal am Tag oder einmal am Tag auf und einmal am Tag abbaut. Mal 150, 300 Mal Schlagzeug auf und abbauen. Ja.
Und das Ding auch eben schleppen und verklappen und verpacken.
Ja. Naja, aber man macht's ja auch gerne, ne? Man macht's ja auch gerne.
Ist es so? Ich nicht.
Ich auch nicht. Ja.
Okay, ein charmanter Lügner, der Paul. Also da kenne ich wirklich keinen. Das Einzige, was ich bei mir sagen muss, jedes Mal, wenn versuchen Leute, Backliner, die man dann so mitnimmt, versuchen und da trägt auch keiner Schuld drin. Das ist meine Art und Weise. Ich kontrolliere eh immer alles doppelt und dreifach. Selbst wenn jemand meinen Rig aufbaut, beziehungsweise aufbauen würde, dann gehe ich trotzdem nochmal komplett da durch. und gucke, dass alles richtig steckt und alles richtig gemacht. Den einzigen Luxus, den wir haben, dass wir halt mittlerweile einen Backliner dabei haben, auch guter, also kennst du ja auch den Gabbo, der ja auch bei euch auch schon mal in den Vocals ausgeholfen hat, glaube ich, hier und da. So,
hat er bestimmt stolz erzählt.
Ja, hat er nicht abgeliefert.
Doch, ich hoffe, sehr gut, ja.
Also guter Typ auf jeden Fall. Und der ist natürlich ein richtiger Road Warrior. So, ne? Der, ihr kennt den da draußen vielleicht, ehemaliger Sänger von Implore und so weiter und so fort. Aber der ist der eine der ganz wenigen Leute, die ich kenne, wenn man die wirklich fragt, wie viele Shows möchtest du pro Jahr spielen, dass der ganz ehrlich sagt, so ja, so 250 wäre geil. Und der meint das auch bierernst. Und das ist für mich völlig geisteskrank.
Der lebt
aber
das auch,
jeder Jack ist anders. Der lebt es total. Worauf ich hinaus wollte, das ist geil, jemanden dabei zu haben, dass man manchmal, und das ist das einzig Schöne, mich stört der Soundcheck und das Aufbauen überhaupt nicht, was geil ist, jemanden beim Abbauen zu haben, dass man eben kurz duschen kann und weiß, ey, wenn ich zurückkomme, ist der Scheiß schon in den Cases und wir müssen nur noch das Tetris-Game machen. So, das ist auf jeden Fall
eine kurze Anekdote. Man muss sich nicht verschwitzt ins Bett legen.
Aber Simon hat das auch schon gesagt, es ist ja auch so, dass das Touren grundsätzlich immer, immer teurer wird und somit auch die Leute, die du mitnimmst, man überlegt sich das zweimal, nehmen wir jetzt jemanden fürs Licht mit, können wir uns das leisten, wie viele Backliner, also ne, die Manta-Crew besteht halt, abgesehen davon, dass jemand Merch und Sound macht, halt, wenn wir richtig geil, richtig abliefern, halt aus einem Backliner, so. Das ist ja jetzt keine Crew und ich habe früher auch immer auf die Bands geguckt, so, ne, als wir auch gerade mit Manta angefangen haben, vor gut 10 Jahren, Bands, die teilweise auch noch kleiner waren als wir, so, ja, das ist unser Drumtag und dies und das, und ich habe mir immer an den Kopf gefasst, weil das bringt mich auf die nächste Frage. Ich war dann halt auch alt genug schon, ich war dann eben nicht mehr Anfang 20 wie ihr bei WFAM, ich war alt genug, sehr schnell zu peilen, ob mit Vertrag oder ohne, hey, ich muss mich entscheiden, will ich davon leben oder nicht? Und wir haben das so viel gemacht, dass ich davon dann auch irgendwann leben musste. Und da war dann ganz klar, ey, Guitar-Tech oder sowas ist auch einfach überhaupt nicht drinne, so kohlemäßig. So. Und das bringt mich zur eigentlichen Frage. Wenn man das deine ganzen 20er und 30er gemacht hat und so viel getourt hat, und du musst da überhaupt nicht in Details gehen, aber wie ist diese Kohlesituation? Vergleicht man sich da oft?
Sorry, wenn ich dich kurz unterbreche, aber du sagst sehr oft, du musst nicht ins Detail gehen.
Ja, weil ich Angst habe, dass ich zu neugierig bin. Aber weißt du was, ich drehe es um, bitte geh absolut ins Detail. Schick uns bitte deine Steuererklärung für einen Instagram-Screenshot. Was ich meine ist, vergleicht man sich oft dann mit seinen Freunden und sagt so, oh Alter, mein Geld zu verdienen ist aber deutlich härter als das von meinen Freunden XYZ, die in Anführungsstrichen normale Berufe haben?
Hundertprozentig. Also wir sind ja mit The Ocean schon auch viel auf Tour gewesen und ich sag mal, es wurde jetzt mit der Zeit auch lukrativer, ne? Aber dennoch, wenn ich mir andere Jobs angucke, bei denen weniger hart gearbeitet wird, in Anführungszeichen, ich möchte jetzt niemandem unterstellen, nicht hart genug zu arbeiten, ist auch so eine deutsche Angewohnheit.
Aber das ist schon fair zu sagen, ich kenne viele Leute, die sehr viel Geld verdienen für wirklich nicht so wahnsinnig viel Arbeit.
Also es gibt durchaus andere Berufe, in denen man für weniger Arbeit weitaus mehr verdient. Und das steht meiner Meinung nach auch irgendwie nicht in einem fairen Verhältnis miteinander, auch immer noch nicht. Und da kann man irgendwie auch, bei 150 Shows, ne, ist es jetzt, man kann natürlich dann auch davon leben irgendwann, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie ein Haus kaufen konnte oder irgendwie krass viel auf die Seite legen konnte. So.
Was halt andere, ne, mit normalen Jobs, muss man ganz klar sagen, das ist für andere erreichbarer, dieser Lifestyle, Haus mit
Garten. Vor allem viel früher auch.
Ja, natürlich.
Ende 20, geh zur Bank, hol mir einen fetten Kredit, so brauche ich keine Sorge haben, weil ich habe einen festen Arbeitsvertrag, da kriege ich mehrere tausend Euro netto oder sonst was, kriegst einen Kredit hinterhergeschmissen, versuch das mal als Musiker.
Ja, auf jeden. Ja.
Also kurz, um das noch eben abzuschließen, war das mit einem Grund, wo du auch gesagt hast, so, wie alt bist du, Paul, kann man das sagen, bist du um die 40 auch, glaube
genau
ich,
genau 40.
Genau 40. War das diese Kohlesituation auch so ein Grund, wo man sagt, so Alter, will ich mir das jetzt die nächsten 30 Jahre auch noch so übel besorgen? Kann ich das leisten? Oder muss ich vielleicht auch dahingehend umdenken, dass ich vielleicht mir irgendwas überlegen muss, wie ich auch ein bisschen einfacher Geld verdienen kann, um nicht komplett mit 50 im Sarg zu liegen?
Den Gedanken hatte ich tatsächlich gar nicht. Also das Finanzielle hat bei mir irgendwie nur eine Nebenrolle gespielt. Das war jetzt nicht so der ausschlaggebende Punkt für mich. Mir ging es wirklich hauptsächlich um meine Gesundheit und
ums Wohlergehen.
Wohlergehen. Klar, wenn man irgendwie 150 Shows im Jahr spielen muss, um damit auch ordentlich Geld zu verdienen, dann stellt sich natürlich die Frage, was jetzt besser fürs Wohlergehen ist. Aber es wurde jetzt, wie gesagt, zum Ende hin auch besser, was die Gagen und so weiter anbelangte. Das muss ich ganz klar sagen. Es wurde auch, ich will es jetzt nicht luxuriöser nennen, aber komfortabler auf jeden Fall. Aber trotzdem, sowas bleibt ja nicht irgendwie ohne Folge, wenn man so viel spielt.
Ja.
Habe ich jetzt deine Frage eigentlich beantwortet?
Absolut, genau. Das hast du sehr gut beantwortet, denn Ich glaube, viele, das ist natürlich auch immer noch ein totales Mysterium. Viele Leute da draußen, wir reden ja sehr, wie sagt man, oft verschachtelt. Wenn so, es ist vielleicht, weil wir auch so deutsch sind, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ein Kartoffelreflex, aber wir, wenn wir, Simon und ich, über Kohle reden, wie viel verdient man mit aktiv Musik machen, mit Label oder dies und das, man gibt sich so ein bisschen bedeckt, weil man natürlich immer Angst vor Neid hat, aber auch immer Angst davor hat, so ein, eigentlich so ein Offenbarungsei zu sein. So eigentlich, ey, dass die Leute sagen, was für die Kohle machst du das? Ja. So, weißt du, einen auf den. Und deswegen ist es eigentlich, ich würde mir wünschen, dass gerade unter uns Musikern das Thema Kohle viel weniger Reizthema ist und viel transparenter in dem Sinne, dass, also zum Beispiel, ich freue mich total darüber und hier in den USA, und das, ihr seid beide sehr vertraut mit den USA, wird das bestätigen können, wenn du hier in den USA zu jemandem sagst, ey, wir haben ein Festival gespielt und dafür haben wir einen fünfstelligen Betrag gekriegt, dann gibt's hier High Five und Leute sagen, Alter, geil für dich, ich hoffe, mit meiner Band kann ich sowas auch mal reißen. Bring das mal in Deutschland, Alter, wirst du mit Mistgabeln und Fackeln aus der Stadt gejagt. Ja. So, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber du
ich
weißt,
weiß genau, was du
diese
meinst,
kulturellen, so, und ich finde, dass man sich als Musiker auch sehr aus darüber freuen darf. Und wenn du sagst, du hast nicht die Chance gehabt, jetzt viel anzusparen, ich hätte dir das, wenn ich das höre, was du für auch Musik geleistet und Musik getan hast, also deine, von der Passion her, aber auch natürlich geile Platten abgeliefert und immer geile Konzerte gespielt und natürlich auch dein ganzes Talent da reingebracht hast, da hätte ich dir das wirklich mindestens, wenn nicht noch mehr gegönnt, dass du jetzt ein schönes Haus hast, genauso wie irgendein Bankangestellter.
Zwei Häuser.
Das ist halt einfach nicht fair. Ja, vier. Das Game ist nicht fair.
Ja, ich glaube, das, was ich dazu gerade noch sagen wollte, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, einfach ein bisschen offener darüber zu reden, weil wenn sich die Umstände auch für MusikerInnen verbessern sollen, dann muss ja irgendwie auch eine Basis geschaffen werden, mit der man argumentieren kann und sagen kann, hey, look, so kann es doch nicht gehen. Also es kann ja nicht sein, dass dieser Lebenstraum vom Musikerdasein irgendwie zwar von allen, ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, aber es ist ja schon irgendwie noch so ein Traumjob, sage ich mal, ne? Dass man irgendwie mit Musik auch sein Leben, sein Geld verdienen kann. Aber am Ende des Tages ist es einfach zu oft so, dass es nicht der Fall ist. Und
Also ich denke, die Schere ist halt groß zwischen dem Arbeitsaufwand, den das kostet, und dann der Anerkennung der Arbeit. Das ist ein Problem, dass die Arbeit nicht unbedingt anerkannt wird, weil viele halt denken, na was denn, ist doch ein Hobby. Mhm. Und du machst jetzt hier aus Leidenschaft Musik so, und dann beschwer dich nicht, wenn du nicht genug Kohle, weil dein Lifestyle ist ja viel cooler als meiner bei, keine Ahnung, als Spediteur. So, ja. Mhm. Aber und der nächste Punkt ist natürlich auch, dass man schon in gewisser Weise, egal wie nischig die Musik ist, ich denke trotzdem immer so, ja, man leistet ja auch einen kulturellen Beitrag irgendwie, und zwar einen kulturellen Beitrag, den alle konsumieren. Mhm. Jeder konsumiert Musik den ganzen Tag, überall trällert Musik, in jedem Supermarkt läuft Mucke, in jedem Laden, in jedem Autoradio, alle streamen auf Spotify den ganzen Tag so, ne, und dann dieses Gefühl zu haben, dass einem trotzdem nicht gegönnt wird, davon ein halbwegs würdevolles Einkommen zu haben und ein würdevolles Leben zu führen. Das ist halt, ne?
Ich würde sogar noch weitergehen, sorry Simon, so, aber warum so ein Typ wie Paul, der jetzt wirklich sagt, so Alter, ich habe über 1000 Konzerte gekloppt, und zwar mit ernstzunehmender geiler Mucke, ja, mit so einem körperlichen Instrument. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Schlagzeug wichtiger ist als ein Keyboard, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe mich da wirklich körperlich reingehangen wie ein Fernfahrer oder so. Weißt du, warum? Ich hätte Paul schon gewünscht, dass der jetzt sagt, so ja, und jetzt habe ich ausgesorgt oder so. Ich hätte es fair gefunden. Ich habe 1000 Konzerte gespielt. So, das ist natürlich höchstgradig naiv, aber also ich finde, wenn nicht wir, sollten das auch so ganz klar benennen. Also Simon, du hast jetzt auch gesagt, überall spielt Mucke, ja, auf jeden Fall. Aber es geht ja nicht nur um irgendwelche Düdelmucke im Supermarkt, sondern es geht auch darum, dass jetzt gerade mit The Ocean weltweit Paul jetzt ja auch Musik gemacht hat, die Unmengen Leute hören, kennen, zu diesen Konzerten gehen und so weiter, so, ne? Und dass man dann nach Hause geht und sagt, so, ey, ich habe jetzt gerade wieder einen Monat, diesen Monat muss ich mir jetzt keine Sorgen machen, mal gucken, wie nächsten Monat ist, das ist halt einfach unfair, und da gibt es gar keine zwei Meinungen.
Ja, würde ich auch so unterschreiben.
Ich auch.
Ja, es ist ja auch, es ist ja auch so, dass irgendwie, also alle Menschen, die irgendwie auch in einem Club arbeiten, die werden ja auch bezahlt, ne? Es ist ja nicht so, dass da irgendjemand.
Und auch immer besser, ja, erstaunlicherweise, ja, was auch gar keiner sagen will, wie teuer eine Crew, ja. So, und ich spreche das überhaupt keinen ab, ich gönne das allen, aber ihr habt das ja wahrscheinlich, ne, also die Crew und die Leute und überhaupt die Clubs und die Venues, alles wird ja auch teurer, aber so das, was bei den Musiker, Musikerinnen hängen bleibt, bleibt gleich oder wird sogar weniger?
Ist richtig.
richtig.
Kann ich nur so unterschreiben, ja.
Simon, hast du noch Fragen an deinen alten Freund und Weggefährten Paul? Hast du noch was auf dem Zettel?
Vielleicht eine relativ generische Frage einfach. Also du hast ja schon angedeutet, was du jetzt quasi so ein bisschen machst. Das ist eine gewisse, fast wie eine Selbstfindung oder Wiederfindung so ein bisschen auch alter Leidenschaften, die vielleicht in diesem Modus, wo das auch wirklich teilweise knallharter Job war, vielleicht so ein bisschen in Hintergrund getreten ist. Aber was steht sonst auf der Uhr bei dir irgendwie jetzt in naher Zukunft? Was steht an? Vielleicht auch als Schlagzeuger Paul Seidel. Was macht Schlagzeuger Paul Seidel im Jahre 2025, wenn er eben nicht in einer Band fest angestellt ist und tourt die ganze Zeit?
Also was macht der Paul? Der Paul macht jetzt gerade Musik. Tatsächlich kreativ, mal wieder mit Simon zusammen auch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Simon von Nightmare.
Nie gehört.
Ja. Komischer Name.
Trotzdem Idiot.
Ja. Sein Nachname ist Nightmare.
Kenn ich nicht, Arschloch.
Ja, auf jeden.
Das ist auf jeden Fall ein Arschloch, ja, kann ich bestätigen.
Menschlicher Abfall, also ein charakterlicher Offenbarungseid.
Da kann er ein Lied von singen, ja.
Nee, ich glaube, wir...
Kennt ihr diesen Hanno, der geht auch gar nicht. Nee.
Der ist von der von Manta, der, ne?
Ja, ja. Der geht gar nicht.
Also unangenehm.
Das ist wirklich das allerletzte.
Unangenehmer Typ.
Auch so peinlich auch irgendwo.
Ja. Naja.
Also kreativ mit Simon, das hören wir natürlich gerne. Simon, ich kriege das natürlich aus erster Hand mit. Wir hoffen natürlich auf große Taten.
Ja, wir haben jetzt mal wieder angefangen, ein bisschen Songs zu schreiben. Ansonsten möchte ich gerne mal wieder ein bisschen Solo-Kram auch machen mit meinem Fernprojekt. Das ist aber eher so ein Jahresprojekt, würde ich mal sagen. Da lasse ich mir gerne Zeit. Ansonsten habe ich jetzt letzte Woche gerade einen Auftritt reinbekommen, tatsächlich mit Paul Gilbert auf dem Ibanez Guitar Festival. Da muss ich jetzt ein Set einstudieren. Ansonsten steht erstmal nicht viel an, glaube ich. Ja.
Ich habe zum Abschluss zwei einfache Fragen, aber vielleicht auch die schwersten des ganzen Interviews. Kannst du auch bitte ganz kurz und knackig beantworten? Einfach mal so ein bisschen, um noch Regrets, wenn du auf 20 Jahre Touren zurückguckst. Was hättest du gerne anders gemacht? Also so, ne, was Regrets?
Boah, ey, ganz, ganz schwierige Frage. ich glaube, ich hätte gerne früher aufgehört, Alkohol zu trinken.
Geil, nehme ich so mit, finde ich eine super Antwort. Und eine Art Fazit. Was ist der Preis für die ganze Geschichte?
100 Euro.
Nice. Ja.
Also, was hast du bezahlt für 20 Jahre Touren? Was glaubst du, welcher Teil von Paul Seidel ist auf der Straße geblieben?
Ich glaube, der Teil, der sich kein Haus kaufen konnte, ist auf der Straße geblieben.
Auch fair enough. Ja.
Paul, es war ultra geil. War viel besser, als ich mir noch gedacht hätte. So, aber war ein extrem angenehmes Gespräch.
Freut mich.
Danke für deine Zeit.
Voll gerne, sehr gerne.
Auch von mir.
Ja, von mir auch. Und auch nochmal an euch, danke, dass ich eingeladen wurde.
Hat Simon vorgeschlagen und da kam natürlich also Praise an Simon, weil der kam mit der Idee um die Ecke und jetzt bin ich natürlich froh, dass er diesen Geistesblitz hatte, weil wir hatten uns wieder mal auch so ganz privat, was machen wir ja in unseren schwächsten Momenten auch manchmal, uns privat unterhalten. Ja. Irgendwie wieder über so alter Touren und ist das anstrengend und hast du nicht gesehen und da meint er so, Alter, müssen wir mal den Paul fragen, der kennt da noch ganz andere Geschichten, der hat sich das auf einem ganz anderen Level besorgt und das haben wir hiermit gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, wir hoffen, wir drei, dass es euch gefallen hat. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke nochmal an Paul an dieser Stelle. Freut euch auf die nächste Folge. Wir haben auf jeden Fall Bock und wir sind beflügelt von Paul. Paul, komm gut nach Hause, aber da bist du ja schon.
Ja, ich bleib hier auf jeden Fall.
Lehn dich zurück.
Ich glaube, eine Sache wollte ich gerne noch sagen. Und zwar, das klang jetzt alles so, als würde ich keinem empfehlen, jemals Musiker zu werden, weil es sich nicht lohnt. Aber stimmt einfach nicht. Lohnt sich hundertprozentig.
Klang auch nicht so. Kann ich dich beruhigen?
Ich fand auch nicht, dass es so klang.
Kann man auf jeden Fall.
Ganz und gar nicht. Ich glaube, Vielleicht liegt es daran, dass wir dich sehen können, aber ich kann das Feuer zwischen den Worten tatsächlich immer noch hören.
Zwischen den Augenbrauen.
Also, das meine ich durchaus ernst.
Ja.
Und dafür sind wir auch heute angetreten. Also Simon und ich haben uns ja so ein bisschen diese undankbare Aufgabe auch zu eigen gemacht, auch so ein bisschen so die Dark Side of the Business und den Leuten auch so ein bisschen den romantischen Zahn zu ziehen. So, und wenn dann jemand das Fazit daraus zieht am Ende des Tages, hey, ich würde es alles wieder genauso machen und das ist das, was ich mit meinem Leben machen wollte.
Oder ich will es trotzdem machen.
Dann ist es das beste Fazit, was wir mitnehmen können. Ich habe das ja am Anfang der Folge auch schon mal erwähnt, so hey, wenn ihr denkt, das ist das, was ihr machen wollt, lasst euch davon niemandem irgendwas anderes reinreden. So, und in diesem Sinne verbleiben wir, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Simon, danke für deine Zeit. Paul, genauso.
Danke.
Passt auf euch auf.
Paul. Und danke, Hanno. Bis demnächst.
Peace Tschüss. Out.
Ciao.
They serve one master. That is destruction.